Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Back in Business.
Back in Business, guten Tag.
Guten Tag.
Wie geht es?
Ja, bestens.
Bestens, sagst du.
Ja, es gibt jetzt immer wieder sonnige Tage. Ich finde, das hebt das Gemüt.
Ja, wir eröffnen im März. Und da steht ja einiges an. Wir haben Frühlingsanfang, wir haben die Oscars, wir haben, was gibt's denn noch so im März? Justin Bieber wird 30.
Im Ernst?
Im März, ja. Im März.
Du, im März werden einige Leute
30?
30 wahrscheinlich auch, aber im März haben einige Leute Geburtstag.
Einige Leute haben
Nichts
Geburtstag.
Nichts vergessen, Chuck Norris.
Ach, Chuck Norris hat auch im März Geburtstag.
10. März.
Okay. Nicht schlecht, den wollen wir natürlich auch dann gratulieren, wenn es soweit ist.
Ja, wie Sharon Stone und Osama Bin Laden.
Hast du alle gemerkt?
Ja.
Ist das nicht der? Ja, ist das nicht dieser eine Tag, wo alle Geburtstage haben, auch Schwarzenegger und so, alle auf einen Tag? War das nicht im März?
Alle an einem Tag. Du, ich weiß es nicht. Also bei Schwarzenegger bin ich mir jetzt nicht sicher.
Also es gab einen Tag im März auf jeden Fall, das haben wir hier schon mal vorgelesen, wo irgendwie alle möglichen Leute Geburtstag haben.
Mhm. Scheint ein beliebter Monat zu sein.
Ja.
Muss man zurückrechnen. Was ist denn das? Wenn du im März geboren bist, dann musst du ja...
Wahrscheinlich hast du im Sommer auf jeden Fall Sexy-Time gehabt.
Ja, eben.
Irgendwas in dem Dreh.
Kriegst du im Sommer hoch her.
Ja. David Niven ist vor 113 Jahren geboren im März.
Okay.
Okay, Lupita Nyong'o hat Geburtstag. Cool. Was haben wir hier noch? Boah, Alter, ist das eine Liste.
Alle im März.
Alan Thicke, Roger Daughtry. Einige.
Okay.
Ja. Aber den gratulieren wir dann, wenn es soweit ist, ja. Vorher bringt ja Unglück, wie man so schön sagt.
Können wir eh nicht so viel zu beisteuern. Wir sind ja beide eher so im Dezember unterwegs, was das angeht.
Das stimmt, ja, wir sind so die Winterkinder.
Mhm.
Ja, dann nehmen wir uns nicht viel.
Ja, bei uns wiederum war es dann wohl der Frühling, wo es hochherging.
Ja, da sind die Gefühle wieder ein bisschen, ne? Wenn die Blumen gesprossen sind.
Ja, siehst du, vielleicht kann ich deswegen irgendwie so viel anfangen, wenn dann mal die Sonne rauskommt.
Vielleicht ist das so, ja.
Damit halt, ja.
Aber wir freuen uns natürlich auch auf viele eurer neuen Auftragsfilme, die für den März reingeflattert sind und die beiden Lose, die wir gezogen haben.
Mhm.
Also in der Hinsicht bringt der März ja auch Neues.
Sowieso. So gesehen bringt aber jeder Monat was Neues.
Jeder Monat was Neues, ja. Wir haben ja auch eine Menge Programm und Action und so. Wir haben ja unser Geburtstag steht ja dann im Juni an. Da ist ja auch ein bisschen Bambule. Hardline-Festival dann im April.
Ja.
Also definitiv Action.
Einiges los.
Ja.
Ja, stimmt. So gesehen haben wir die Berlinale jetzt eigentlich total ignoriert, ne, als Festival. Also wir waren ja nicht Filme guckend auf der Berlinale unterwegs.
Aber die haben wir schon ziemlich, also dafür, dass sie in unserer eigenen Stadt ist, haben wir die mehr ignoriert als andere Filmfestivals, die wir hier schon beleuchtet haben.
Ja, eben. Das meine ich. Eigentlich voll ätzend.
Unangenehm.
Ja.
Wir sind einfach unangenehm.
Ja, das ist vielleicht einfach unprofessionell, wenn es um Filmpodcasts geht.
Unprofessionelles, unangenehmes Verhalten.
Ja, schlimm.
Ja.
Aber es scheint ja einigen Leuten Spaß zu machen. Vielleicht auch gerade deswegen, weil das eher so ein bisschen unprofessionell angelegt ist alles.
Ja, das gefällt vielleicht dem einen oder anderen von euch. Insofern, ja.
Mhm.
Werden wir das weiter so handhaben?
Dürfen wir uns nicht wundern, dass wir chaotische Fans haben oder halt Leute, die uns hören, dass die tendenziell auch so ein bisschen...
Die sind auf unserer Wellenlänge.
Ja.
Ja, definitiv.
Das muss es sein.
Demnächst haben wir auch einen von diesen chaotischen Fans hier zu Gast. Also ein waschechter Supporter hier vom Mikrofon zum ersten Mal hier, der noch nicht da war.
Wie? Was ist doch nicht das erste Mal, dass wir einen Supporter vor dem Mikro haben?
Bei ihm schon.
Bei ihm ja.
Ja, ja.
Naja, aber sonst?
Das erste Mal, dass dieser Supporter vor dem Mikrofon ist.
Ja.
Schon wieder die falsche Reihenfolge hier benutzt bei der Satzstellung.
Und du glaubst jetzt schon, dass das chaotisch wird? Also stufst du ihn da so chaotisch ein?
Er gehört auf jeden Fall zu den sehr chaotischen Kommentierern.
Ach so, ja?
Mhm. Die ja schon auch dumm quatschen können. Insofern, glaube ich, passt er hier gut rein.
Gucken wir mal, ob er das nur schriftlich macht.
Ja, werden wir sehen. Wird sich rausstellen.
Mit der Schlagfertigkeit und so.
Erstmal werden wir sehen, ob er überhaupt den Technikcheck besteht hier mit dir. Da muss er erstmal durch, bevor er hier überhaupt ans Mikrofon darf. Also
siehst du, stimmt. Memo an mich selbst. Technik mit Fepsel checken.
Ja, mach das mal. Hat auch schon alles vorbereitet. Hat irgendwie, meint er, so sein Mikrofonständer aus dem Keller geholt oder so. Und hat geträumt vor einer Aufnahme mit dir.
Okay.
Explizit hat er geträumt. Nee, er meinte, hat er mich heute geschrieben. Das war auch ziemlich lustig. Da dachte ich so, okay, wie aufgeregt kann man sein? Das ist ein Podcast, Junge, beruhige dich.
Aber ist doch schön.
Hab vom Aufwachen vom Soundcheck mit Lee geträumt.
Okay. Ist das
apropos
jetzt ein gutes
Sexy-Time.
Zeichen? Ich weiß ja nicht. It feels like a trap. Ob ich darauf eingehen sollte.
Feels like a trap, ja. Mich hat er nicht erwähnt, insofern bin ich fein raus aus der Nummer.
Auf der anderen Seite das hier.
Men showing emotion. Fascinating.
Absolut, ja.
Ja.
Fäpse, Grüße gehen raus. Männer, die Emotionen zeigen.
That is my penis.
Die sind wichtig. Ich bin eher so der ruppige Typ hier.
Break the wrist and walk away. Break the wrist, walk away.
Das ist eher so
mein Sensei.
Ja, geil.
Bow to your Sensei, richtig.
Ja, gucken wir mal, wie er sich dann anstellt.
Kann er mal von dem Traum detailliert erzählen, wenn er da ist.
Ja, wenn er das noch auf dem Zettel hat, ja.
Wie er nackt war zum Beispiel, wäre ganz interessant beim Soundcheck.
Vielleicht sollten wir das mal einführen, um ein bisschen die Spannung da rauszunehmen. Setzen wir uns einfach alle nackt oder zumindest mal halbnackt hier hin.
Das wäre eine gute Idee.
Mhm.
Ist das nicht so ein Geheimrezept bei Lampenfieber, dass man sich das Publikum nackt vorstellt?
Heißt es immer, ne?
Ja, das sagt man doch auch. Hast du das schon mal benutzt als...
Vor allem, ich finde halt, jetzt mal speziell auf einer Theaterbühne, das ist ja auch oft so ausgeleuchtet, dass du gar nicht viel vom Publikum siehst. Mhm. Deswegen sich das Publikum nackt vorstellen, würde ja nur funktionieren, wenn du die Leute wirklich siehst.
Wie ist denn das, als du zu Theater gespielt hast? Bist du da aufgeregter und...
Na klar, bist du aufgeregt.
Also schon was Logisch. Anderes, weil du direkt die Leute vor dir hast.
Ja, klar. Logisch. Aber das ist ja auch geil. Also diese Aufregung ist ja auch was, was es irgendwie schön macht.
Nervenkitzel.
Ja. Mhm. Klar.
Break the wrist and walk away. Break the wrist, walk away.
Walk away off the stage.
Genau. So, ne. Ich hab Schnauze voll, ey. Mach mal euren Scheiß alleine.
Aber vorher auf jeden Fall hier erstmal die Hand brechen. Von dem.
Nee, aber das ist ja auch irgendwie das Spannende daran, ne? Du kannst halt eben nicht sagen, okay, können wir nochmal anfangen, ich brauche mal einen zweiten Take, das war nichts.
Mhm.
So muss halt da durch.
Was machst du, wenn so wie ich so ein Heckler im Publikum sitzt? Der dann die ganze Zeit dazwischen schreit?
Ignorieren.
Ignorierst du, ja, gehst gar nicht drauf ein.
Ja. Das wäre auch geil. So, stopp, alle mal kurz anhalten. Ey, du, was ist dein Problem?
Ja. Halt dein Mau.
Nee, ich glaube, also abhängig vom Stück wahrscheinlich, aber das ist mir noch nie passiert.
Okay. Haha, da habe ich einen Plan.
Ja, genau. Notier es auch so, Memo an mich selbst.
Genau, Memo an mich selbst. Gucken, wann Lee wieder Theater spielt. Mhm. Ticket kaufen, hinsetzen.
Genau.
Häkeln.
Mhm.
Okay. Ich will dich ja nicht nur in diesem Podcast theorisieren, sondern auch außerhalb des Mikrofons.
Ja, ja.
Das ist ein guter Plan, gute Vorsätze.
So bleib ich im Training, auf jeden Fall.
So bleibst du im Training, genau. Ja. Wird nie langweilig.
Mhm.
Coolio. So, was machen wir denn heute?
Naja, wir haben einen gemeinsamen Film.
Okay.
Den bringen wir wahrscheinlich am Ende, oder? Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen.
Wahrscheinlich bringen wir den
am Ende. Gehe ich mal von aus.
Ja, guter Plan.
Und dann haben wir uns verabredet, dass jeder zwei eigene Projekte mitbringt.
Das ist richtig. Und ach, wir haben in der letzten Episode, wo ja auch Lose und Auftragsfilme gezogen werden, das war die Dienstagsepisode, haben wir vergessen, über die Support-Episode zu reden. Und was wir da besprochen haben, da haben wir nämlich ein paar leckere Filme und Serien besprochen. Lee hat nämlich über The Curse geredet, über eine ganz interessant klingende Serie mit Emma Stone.
Mhm.
Ich habe über Helden aus der zweiten Reihe gesprochen, hier The Replacements für American Football Fans, so kurz nach dem Super Bowl, hat das gut gepasst. Und wir hatten als gemeinsamen Film Lady Snowblood.
Ja.
Ein Film der Tarantino. Und Sönke Wortmann sehr inspiriert hat bei deren Werken und den wir jetzt mal nachgeholt haben.
Ja. Meinst du eigentlich, durch Tay-Tay sind da jetzt auch ganz viele ihrer Fans plötzlich Football-Fans?
Das kann gut sein, ja.
Also ich krieg das auch irgendwie mit über so, RTL Plus hat ja jetzt irgendwie die NFL-Rechte, die machen natürlich Werbung ohne Ende damit. Mhm. Deswegen kriegst du das irgendwie an jeder Ecke mit und dann jetzt so im Supermarkt. Neulich bin ich auf so eine Haribo-Packung in Form eines Footballs gestoßen. Mhm. Also die springen da irgendwie auch mit auf und irgendwie habe ich das Gefühl, dass so der Kommerz versucht gerade irgendwie die NFL in Deutschland größer zu machen.
Möglich wäre es ja, dass sie das ausnutzen durch Tay-Tay.
Und da hilft so eine Tay-Tay wahrscheinlich ordentlich dabei.
Aber Tay-Tay stand ja in der Kritik, weil die ja da in ihrer VIP-Lounge neben Blake Lively und Co. ja da ein Fass aufgemacht hat und fröhlich gesoffen hat und hier so Trinkspiele gemacht haben und hier gib ihm und schenk mal nach und die ist ja ein großes Vorbild der Jugendlichen.
Und das, dann darf man sich nicht hersaufen.
Das fanden die Eltern nicht gut, dass sie da einfach so mir nichts, die nichts da Alkohol weggekippt hat aus ihren Plastikbechern. So, das so verhält sich kein Vorbild.
Tay-Tay gone wild.
Ja, Tay-Tay gone wild. Tay-Tay bin Tay-Tay. Die hätten die gern so Britney Spears jungfräulich wie damals die Stars so verkauft worden sind.
Naja, aber klar, wenn die Zielgruppe irgendwie gerade mal so Teenager ist, dann musst du natürlich aufpassen, was du da machst.
Ja, hat sie aber nicht, sondern hat sich halt so verhalten wie eigentlich alle jungen Frauen, wenn die irgendwie bei einem Footballspiel sind oder auf einer Party, insofern.
Tja, Augen auf bei der Berufswahl.
Ja, das stimmt schon.
Kann man
ja.
da nur sagen.
Das stimmt schon.
Ja.
Ja. Aber die ist mir schon irgendwie sympathisch. Gibt schon so ein andere von den Sternchen, so, die finde ich halt, mit denen kann ich nichts anfangen, aber die, so wie sie sich gibt, so bei Interviews und so, finde ich die schon irgendwie ganz, ganz nett. Gibt halt ein paar, die sind halt arrogant und denke ich so, okay, ihr habt so ein Album rausgebracht, aber eigentlich so sie und Dua Lipa und so, die finde ich irgendwie immer ganz cool. Und mhm. du siehst ja auch Videos, wie diese zu Fans sind und
naja, also wenn man sich dafür interessiert, ne, weil das
wird
gerade abgefahren, weil ich ziehe mir gar nichts rein von der und deswegen mir gerade aufgefallen, ich habe keine Meinung zu der.
Okay.
Also ob ich die jetzt cool oder nicht finde, also ich finde die einfach gar nicht.
Ich kannte ihn halt nicht. Das halt, oder die meisten kennen halt.
Ja, gut.
Die meisten von der männlichen Hörerschaft hier werden wahrscheinlich mit dem, mit diesem, wie wird er ausgesprochen?
Ich weiß noch nicht mal, wie er heißt.
Kelce? Ja, jedenfalls.
Ich weiß nur, dass die mit einem footballspielenden Herrn zusammen ist.
Und der ist schon sehr bekannt.
Okay.
Der war auch bei It's Always in Sunny in Philadelphia, habe ich neulich eine Folge gesehen, wo er mitspielt.
Okay.
Wo es halt wirklich um den Super Bowl geht und dass Charlie in der Bar eingesperrt worden ist und versucht, den Super Bowl zu gucken und dann so. Ja, da ihm so verschiedene Sachen widerfahren und dann kriegt er eine Vision halt von zwei Footballspielern und da war er einer von den beiden. Das fand ich schon ganz witzig, so direkt nach dem Super Bowl wusste ich, wer das ist. Hätte ich die Folge vor zwei Monaten gesehen, hätte ich nicht mal gewusst, wer das ist.
Tja.
Geiles Timing.
Naja, aber es wird ja ganz gerne gemacht, ne? Also gerade Leute aus der NFL oder so von den großen Sportarten in den USA, die werden ja ganz gerne mal irgendwo eingebaut.
Hat ja auch einen ganz anderen Status. Also ja. So bei The League. Ich kann ja gar keinen von denen. Da waren ja ständig irgendwelche Gaststars aus der NFL und die wissen ja. nicht, wer das ist.
Hm.
Für mich waren das irgendwelche Footballspieler, die mir nichts sagen.
Ja, das wäre aber auch irgendwie komisch, ne, wenn die hierzulande dauernd irgendwelche Bundesligaspieler irgendwo einbauen würden.
Das wäre das Pendant eigentlich dessen, oder?
Weird, ne? Ja, das ist voll
und durchaus Bertie vergleichbar. Auch schon mal am Tatort war. Daran erinnere ich mich noch. Weißt du doch?
Als er noch Spieler war, oder was?
Nee, als er Trainer war.
Ach, wirklich?
Da war er schon mal, ja, da war doch auch so in der Presse so, dass er auf einmal in einem Tatort irgendeine Rolle spielt. Von so.
War er zumindest eine Leiche, oder?
Nee, er wurde irgendwie befragt. Er war irgendwie Nachbar oder so. Aha. Und dann haben die in seinem Einfamilienhaus, haben sie halt ihn gefragt. Und das war halt, Bertie Vogts hat ihn halt gespielt.
Okay.
Oh mein Gott. Muss ja mal probieren. Vielleicht steckt er dann Brando hinter. Mhm. Weiß man nicht.
Ja. Ja, ich glaube, die gehen hierzulande einfach nicht davon aus, dass Leute, die aktiv die Bundesliga verfolgen, wahrscheinlich auch sonst Fernsehen eben, keine Ahnung. Das ist ja hierzulande eh alles ein bisschen strange und anders.
Mhm. Aber in der Pokerszene sind ein paar aus der Bundesliga unterwegs.
Okay.
Also es gibt ein paar Fußballspieler, die nach oder auch während ihrer Karriere ja definitiv auch so bei großen Pokerturnieren mitgespielt haben.
Mhm.
Kruse ist ja auch bekannt dafür, dass er mal ein Pokerturnier geschippt hat, das heißt gewonnen, und dann hat er das Geld im Taxi liegen lassen.
Clever.
Und
okay.
Hat seinen ganzen Gewinn da irgendwie in einem Taxi vergessen. Und das war dann futsch. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr legendäre Story. Also wie besoffen muss man eigentlich sein? Geile Nummer. Naja.
Mhm.
Ja, aber genug dazu. Ich wollte eigentlich überleiten, weil ich über die Supporter-Episode gesprochen habe, dass, wo man die denn hören kann. Vielleicht kannst du die Leute darauf hinweisen, wo gibt's denn diese Supporter-Episode,
diese besagt? Wo gibt's die denn? Ja, wir sind auf Patreon und Steady. Das könnt ihr über den Linktree finden auf Social Media oder ihr googelt das einfach selbst.
Was kann man denn da machen?
Da könnt ihr uns supporten. Je nachdem, wie viel Geld ihr uns beisteuern möchtet, könnt ihr verschiedene Pakete buchen und da könnt ihr eben unter anderem dann Supporter-Episoden hören, wovon es jetzt auch schon an die 200 gibt.
Mhm.
Da kommt also eine Menge Stoff zusammen. Und da gibt es Pakete von, wo fängt es an?
Bei 3 Euro fängt es an mit Tabellenendung.
3 Euro, genau. Und geht bis 15 Euro.
Und da in dieser Spanne sind halt Auftragsfilme, Losfilme, die wir halt monatlich ziehen. Und diese besagten Episoden und Tabelleneinsicht. Also für jedes Paket gibt's einen Superhelden-Skill hier für die Banausen.
Und all das haben wir auch in der heutigen Episode. Wir haben einen Auftragsfilm. Mhm. Ich bring definitiv einen Losfilm.
Ich auch.
Ha! Guck mal.
Alles für die Supporters.
Das ist der reinste Supporter-Episode schon wieder hier.
Ist schon krass, ja.
Mhm.
Ja, und wir gucken zwischendurch auch in die Tabelle. Insofern, jedes Paket wird hier
voll
bedient. Wird hier bedient.
Ich wäre mittlerweile auch hart aufgeschmissen ohne die Tabelle, ne, weil ich halt so oft irgendwie denke, ey, war der schon oder nicht? Und dann muss ich halt nachgucken.
Ja, die ist schon wichtig. Mir ist übrigens, wir haben ein, das war vor 1-2 Wochen, haben wir einen Kommentar gekriegt, wo darauf hingewiesen wird, ob es nicht denn klug wäre oder ob es nicht irgendwie cool wäre, dass man eine Übersicht hat über unsere Besuche in anderen Podcasts. weil wir ja schon über bestimmte Filme sehr ausführlich geredet haben, nur nicht bei uns.
Hast du recht.
Und die Leute wissen auch gar nicht, dass wir über diese Filme irgendwo anders geredet haben. Und vielleicht sollten wir das auch nochmal einfügen in die Tabelle oder einen dritten Reiter einbauen oder was auch immer. Aber im Grunde genommen ist das eigentlich ein ganz cooler Einwand, dass man vielleicht mal gucken kann, wenn die Banausen und Tour waren.
Du hast recht, die müssten eigentlich auch mit in der Filmliste auftauchen, weil wir sonst
eigentlich schon, ja,
doppelt und dreifach drüber sprechen.
Ja, sonst würden wir halt nochmal ausführlich über den Film reden. Jetzt, wenn einer, weißt du, wenn wir jetzt nicht Mother schon in der Liste hätten, könnte einer theoretisch uns Mother auftragen, dann würden wir darüber reden, obwohl du 2,5 Stunden mit Alessandro über Mother sinniert hast.
Ja, also ich finde, so lange würde das hier noch gehen, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir waren ja neulich bei den Filmfressen, wobei das ist unsicher, ob und wann diese Episode jemals kommt, aber da habe ich eben über The Zone of Interest gesprochen und das wäre jetzt zum Beispiel ein Film, den könntest du ja hier problemlos noch bringen. Ja, also dann würdest du halt drüber sprechen, da könnte ich ja gut mit leben.
Gut, so könnte man das machen, definitiv, aber im Grunde genommen.
Aber es wäre schon gut, wenn die Filme irgendwo in der Liste auftauchen, hast du recht.
Ja, kümmern wir uns mal drum, mal gucken.
Einer der vielen Punkte auf unserer To-Do-Liste, was wir da alles noch verändern und optimieren wollen. Ja, also auch wenn ihr da Feedback habt oder eben solche Vorschläge, auf jeden Fall immer her damit. Ist cool.
Sehr gerne. Wir versuchen das dann auch umzusetzen. Und kurz vorm 5. Geburtstag natürlich immer noch Work in Progress hier. Verbessern und verändern ja ständig auch irgendwas.
Ja, es ist ein fließender Prozess.
Ein fließender Prozess, ja. Und so ist das. Und damit wir euch motivieren, halt bei Patreon, bei Steady zu supporten, diejenigen, die es noch nicht getan haben da draußen, werden wir jetzt natürlich alles geben und unsere ganze Energie und unser ganzes Können jetzt in die folgenden Rezensionen packen und werden euch zeigen, was wir können und dass wir jeden Penny da verdient haben.
Ja. Jetzt, der Druck ist gar nicht groß.
No pressure.
Ja. Naja, ich glaube, ich mach's einfach, weil ich steige jetzt mal mit einem Film ein. Da hast du mich so ein bisschen unter Druck gesetzt, weil du
schon wieder Pressure
bei deinen angesprochenen Pokerrunden auch einen unserer Supporter immer wieder mal zu Gast hast. Mhm. Wobei wahrscheinlich sogar mehrere gleich, ne?
Tatsächlich, ja.
Ja, jedenfalls ist die Rede von Sylo.
Ah.
Und der hat nämlich einen Film beigesteuert, den ich neulich in unserer großen Zehnerziehung gezogen habe. Und das ist also eins von diesen 10 Losen geworden. West Beirut.
Er wird sich freuen.
Er wird sich freuen.
Ja, sehr.
Ja, weil das hat jetzt dann doch ein bisschen gedauert. Wobei, also ich habe ja eh noch nicht so viele von diesen Losen abgehakt und du hast ihm aber erzählt, dass das dabei ist und jetzt hat er irgendwie drauf gedrängt, dass das mal kommt. Also habe ich es gemacht.
Er hat mich genervt, ja. Habe ich dir schon erzählt, dass er dass er mir in den Ohren lag.
Siehst du, und ganz im Dienste der SupporterInnen habe ich mir dann West Beirut angeguckt. Sehr wobei, schwierig. Also der Titel ist eh schon so ein bisschen faszinierend. Also dass der deutsche Titel ist Die Kinder von Beirut. Mhm. Der internationale Titel ist West Beirut. Und im Original wird das Beirut einfach französisch geschrieben. Das heißt, du hast das West Englisch, Beirut in französischer Schreibweise. Mhm. Und dann ist noch in Klammern dahinter à l'abri les enfants. Was so viel heißt wie in Sicherheit, Kinder. Oder vielleicht sogar geht in Sicherheit. Das ist, ich weiß nicht, ob es eine Aufforderung ist, aber jedenfalls in Sicherheit, Kinder.
Okay.
Und auf Deutsch eben die Kinder von Beirut. Aus dem Jahr 1998. Hast du den gesehen?
Nee, den habe ich nicht gesehen. Aus welchem Jahr ist der?
Oder? 98 hatte ich mal
schon eine Weile her.
Stimmt das nicht?
Warte mal. Doch, ich weiß nicht. Ich frage mal.
Nee, manchmal habe ich ja so Zahlendreher drin, die spektakulär sind. Nee, stimmt. Okay.
Also ab und zu hat Sylo ja irgendwie, der hat ja diesen hier The Battle of Algiers, das war ja sogar ein Schwarz-Weiß-Film von damals, irgendwie aus den 60ern.
Ja.
Aber so unterm Strich, glaube ich, waren seine Filme eher aktueller. So aus den letzten Jahren hier, das Blau des Kaftans und so.
Aber schon gerne Sachen aus dem arabischsprachigen Raum.
Ja.
Ja. Nahost und drumherum.
Mein syrischer Kumpel halt. Alles so aus der Nachbarschaft. Mhm.
Ja, hier sind wir, wie der Titel schon verrät, im Libanon. Und zwar in den 70ern. Und das passt, weil der Regisseur Siad Doueri, der ist Jahrgang 63, selber Libanese. Und ist dann mit 18 zum Studieren in die USA gegangen. Mhm. Und zwar Anlass, das Land zu verlassen, war eben dann damals in den 70ern der Bürgerkrieg. Und der hat eine abgefahrene Vita, weil dann ist der eben zu, ich glaube, der war in UCLA, dann ist zum Studieren eben in die USA, ist unmittelbar im Anschluss gleich Kameraassistent geworden und da aber auch echt gleich ordentlich eingestiegen, weil er halt bei Reservoir Dogs und dann darauf folgend bei sämtlichen Tarantino-Filmen irgendwie oder bei einigen Tarantino-Filmen entweder Camera Operator oder Kameraassistent war. Mhm. Bei Alarmstufe Rot hat er das auch gemacht. Und dann hat er 98 seinen Debütfilm gemacht und das ist dieser hier.
Ach krass, okay, eine ganz andere Tonalität.
Ja, der ist dann mittlerweile auch, der ist zurück dann irgendwann in Libanon und lebt, switcht glaube ich zwischen Frankreich und Libanon und hat als Regisseur 9 Credits, aber eben auch einige als Kameraassistent und so. Mhm. Und das erzähle ich deswegen, weil das hat autobiografische Züge. Zumindest sieht sehr stark danach aus, weil wir sind eben jetzt hier im April 75, wo der Bürgerkrieg in Beirut ausbricht und wir verfolgen im Fokus Tarek. Tarek Nueri, auch da, er heißt Ziad Doueri. Der Junge hier heißt Tarek Nueri, also sehr stark angelehnt auch an ihn. Mhm. Interessant dabei, Tarek wird von Rami Doueri gespielt. Das ist der Bruder des Regisseurs. Der spielt also hier die Hauptfigur und steht im Fokus und der ist ein aufgeweckter Junge, ein Teenager, der zur Schule geht, da auch gerne so ein bisschen rebellisch unterwegs ist, weil zu Beginn wird in der Schule die französische Hymne gesungen, die Marseillaise, und er schleicht sich da weg, geht hoch auf die Empore und fängt dann ganz laut an, die libanesische Hymne zu singen. Und da geht es natürlich viel um auch, ne, so ehemals Kolonialismus, weil hier natürlich die französische Sprache auch mit reinfällt. Deswegen habe ich das vorhin auch mit dem Titel angesprochen. Das ist also Absicht, dass du Englisch und Französisch im Titel hast, weil eben diese drei Sprachen, die im Libanon oder speziell in Beirut halt eine Rolle spielen, die sollen da eben mit drin sein. Also du hast halt eben natürlich Arabisch und dann wird aber eben auch viel Französisch und Englisch gesprochen. Mhm. Und so wollte er das übersetzen. Ja, dann hast du eben Tarek, der dann da in der Schule schon so ein bisschen Stunk macht, dann natürlich auch ordentlich eine Ansage bekommt dafür, aber dann von der Mutter abgeholt wird. Die fährt dann ihn und seinen besten Freund Oma nach Hause. Und das Verhältnis von Tarek und Oma ist sowieso durch den Film immer wieder ein Thema, weil die ein gemeinsames Hobby teilen. Die machen nämlich Super 8 Filme. Die haben zusammen, oder eigentlich ist es Omars Kamera, glaube ich, der hat so eine kleine Super 8 Kamera, aber Tarek und er filmen eben immer wieder die unterschiedlichsten Situationen in ihrem Leben.
Sind da Mädchen involviert?
Natürlich.
Natürlich sind sie das.
Ja, ja. Also sind dann einmal bei Oma zu Hause, hat dann so der eine Onkel hat irgendeine neue Freundin am Start und die ist halt echt ein Schuss. Mhm. Und dann machen die Tür so einen Spalt auf und filmen dann dadurch, irgendwie versuchen sie die
Peeping Toms hier.
Die einzelnen Körperteile der heißen Freundin des Onkels einzufangen. Und Thema ist aber, oder jetzt das Problem ist, dass jetzt eben dieser Bürgerkrieg ausbricht. Und am Anfang ist dieser Krieg für die beiden noch so eine Art großes Spiel oder so ein Abenteuer, weil überall gehen Sirenen los, plötzlich wird auf den Straßen geschossen und die können sich das aber eben aus dem Haus irgendwie aus einer sicheren Entfernung angucken. Oder dann wird halt die Schule dicht gemacht und plötzlich wird in der Stadt so eine Art Grenze aufgezogen und es heißt, auf der Seite sind nur noch Christen und auf der Seite sind nur noch Moslems erlaubt. Und dann ziehen die ja so eine Barrikade auf und du kannst eben nicht mehr problemlos dann die Seiten wechseln. Jetzt ist da die Schwierigkeit, dass der einzige Laden in der Stadt, der noch diese Super 8 Videofilme entwickeln kann, ist gerade so knapp hinter der Grenze auf der anderen Seite. Oh. Dadurch müssen die da öfter mal rüber. Das wird dann aber eben zunehmend problematischer. Irgendwann hat Tarek auch noch, lernt er so ein Mädel kennen, die bei ihm im Haus wohnt, die ist weise. Hm. Die Eltern sind gestorben und die ist aber Christin und hat ein Kreuz umhängen. Was dann natürlich, wenn die mit Oma und Tarek durch die Straßen läuft und dann eben da muslimische Extremisten eine Welle machen, natürlich Probleme zur Folge hat. Und ja. So geht es in dem Film darum, es ist so ein Coming-of-Age-Ausschnitt, wo du halt siehst, wie er mit diesem Bürgerkrieg umgeht und vor allem, wie das halt vom anfänglichen Abenteuer immer mehr zur Belastung und zum echten Problem wird, weil die Mutter dann auch drauf drängt, dass die Familie das Land verlassen soll und der Vater aber sagt, hey, wo sollen wir denn hin? Wir werden auf der ganzen Welt als Terroristen angesehen. Egal, wo wir hingehen, wir können nur verlieren. Und die sagen, ja, aber das Land hier kann man nicht leben. Und er sagt, ja, aber überall anders, erwartet uns nichts Besseres und hier ist unsere Heimat und ich will mich halt auch nicht von irgendwelchen Arschlöchern vertreiben lassen. Und deswegen ist dieser Krieg, der sukzessive das Land zerrüttet, natürlich hier omnipräsent Thema. Da vor allem dieses Gebiet, wo eben dann die Grenze aufgezogen wird, da gibt es so ein ehemaliges, das nennt sich Olivenviertel und da ist so ein Bordell, wo die dann irgendwann Tarek mit seinen beiden Freunden dann auch da drin landet. Ja, und so nimmt die Spannung halt immer mehr zu und eben, das kippt von diesem Abenteuer in eine Tragödie natürlich, weil dieser Krieg natürlich weit entfernt von schön ist. Und das ist, finde ich, inhaltlich schon eine krasse Nummer. Jetzt ist es für mich aber filmisch nicht so umgesetzt, dass mich das groß emotional involviert hat. Im Gegenteil, es gab hier so ein paar Faktoren, die bei mir eher das Gegenteil bewirkt haben. Das geht auf jeden Fall los mit dem Schauspiel, weil du hast hier wirklich, also wenig gute bis hin zu echt schlechten Performances. Die Eltern sind noch mit die besten. So seine Mutter und sein Vater von Tarek. Die sind noch echt gut. Aber also gerade die Jungs, boah, Alter, die sind nicht gut. Oma ging mir tierisch auf den Keks.
Sind das Schauspieler alles oder?
Nee.
Ach so.
Nee, wie gesagt, also unsere Hauptfigur ist der Bruder des Regisseurs.
Der hätte ja sein können, dass er irgendwie.
Naja, also ich meine, klar, zum einen sind die halt noch schon noch sehr jung. Mhm. Aber ja, ich kann denen jetzt auch nicht vorwerfen, dass es keine besseren Schauspieler sind, aber es führt bei mir halt dazu, dass ich da nicht so reingezogen werde, wie ich es gerne erlebt hätte.
Okay.
Und ja, die Inszenierung, es ist halt auch cineastisch nicht wirklich aufregend gemacht. Klar, jetzt hat dieser Film kein Riesenbudget. Die haben das für $800,000 gedreht. Mhm. Und wie gesagt, inhaltlich ist das krass, aber wie es aufgezogen ist, wie es inszeniert ist, wie es gespielt ist vor allen Dingen, das fand ich alles sehr dröge.
Dröge fandst du das?
Ja.
Okay.
Leider ja.
Schade.
Total, weil das ja eigentlich inhaltlich schon eine krasse Geschichte ist. Also auch da, das hat man schon mehrfach gesehen, solche Szenarien, ne? Dass du halt, also gibt ja auch viele Regisseure, die irgendwie im späteren Verlauf das Bedürfnis haben, ihre Jugend oder so den Moment, wo sie sich in Film verliebt haben, irgendwie dann auch cineastisch umzusetzen.
Sehr vermehrt die letzten Jahre.
Ja, eben. Mhm. Da haben wir wirklich schon auch selbst hier in unserem Podcast einiges gehabt und das fällt auf jeden Fall damit rein. Und das ist aber nicht so, als würde jetzt dieses Filmthema, das ist hier nicht so präsent wie in anderen Beispielen. Das geht hier wirklich mehr um den Bürgerkrieg und wie er eben das Land verändert und die Mentalität der Leute und eben, also wortwörtlich hier die Stadt spaltet. Mhm. Ja.
Hat er denn Längen dadurch, dass du das,
ja,
dadurch, dass du das Schauspiel dann nicht abkaufst?
Total, ja. Mhm.
Aber der Film selber ist nicht lang, oder was?
Geht eine Stunde 45.
Ja, das geht.
Ist PG-13 und an Genren, also hier steht tatsächlich auch Comedy mit im Genre, Drama und Romance. Mhm. Und das ist auch das, was hier lustig sein soll, finde ich halt auch nicht. Also habe mich schwer getan damit, weil ich das einerseits natürlich erkenne und irgendwo auch wichtig finde, weil das natürlich für, wahrscheinlich nicht nur für den Regisseur, sondern alle, die diesen Bürgerkrieg und vor allem die Konsequenzen des Bürgerkriegs miterlebt haben, das heißt, wenn du halt irgendwie libanesische Wurzeln hast, dann ist das wahrscheinlich ein mörderwichtiger Film. Mhm. Und die Kritik sieht das auch so, ne? Also der Film hat in Cannes den François Chalet-Preis bekommen, in Toronto hat er den International Critics Award gewonnen, in Fribourg und Brüssel auf den Festivals auch Preise gewonnen. Also die Kritik sieht das alles schon sehr positiv. Und für mich ist es aber jetzt wieder diese Sorte Film, das hat fast nichts mit Entertainment zu tun. Dann kann ich mich jetzt hier auch nicht groß am Schauspiel erfreuen. Und es gibt so ein, zwei Momente, wo ich schon auf jeden Fall erkannt habe, dass da eine Menge Herz des Regisseurs drinsteckt. Aber klar, es ist ja auch seine persönliche Geschichte anscheinend. Er hat das ja auch geschrieben. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich da komplett verschließe. Es ist noch so, gibt schon noch ein paar andere Filme des Regisseurs, wo ich nicht komplett uninteressiert bin. Aber ich fand das schon alles leider sehr unaufregend. Und das ist schade, also gemessen am Thema. Es ist halt irgendwo verkackt dann. Ja, war aber die Einreichung aus dem Libanon für den Best Foreign Language Film bei den Oscars 99. Und ansonsten war's das.
Okay. Eher verhalten begeistert.
Ja, ja, vor allem, wenn du halt, also ich find's so krass, ne, wenn du bei solchen Filmen wie Alarmstufe Rot und irgendwie Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown, wenn du die live am Set und die Inszenierung dieser Filme live miterlebt hast, dass du dann bei so einer sehr trockenen und irgendwie unaufregenden Inszenierung landest, finde ich schon krass. Also natürlich wäre es wahrscheinlich nicht angebracht, jetzt diesen Film hier im Stile von Pulp Fiction zu inszenieren. Aber ich bilde mir ein, dass du da auch irgendwie ein bisschen was mitkriegen musst, so von Wirkung von Bildern und dass du irgendwie, weil das hat so, das meiste hier hat einfach so gar nichts mit mir gemacht.
Oha.
Mhm. Ja. Ja. Ja, leider.
Das war bestimmt nicht das Ziel des Films.
Gar nee, glaube ich auch nicht. Deswegen beschränkt sich das wirklich auf inhaltlich interessant. Oder halt inhaltlich krass. Aufgrund der Geschichte, die ja dann doch real ist. Weil natürlich sitzt du da und denkst dir, ey, Alter, fuck, was machst du? Wenn du in einer Stadt lebst, wo plötzlich einfach ein fucking Bürgerkrieg ausbricht, so, deine ganze Existenz ist einfach da und plötzlich verändert sich um dich rum alles. Du kommst auch, ne, also weil anfangs dieses Abenteuer und dann wird es halt zunehmender problematisch, weil dann natürlich auch die Lieferketten unterbrochen werden. Mhm. Es gibt keine Lebensmittel mehr. Diese Schwierigkeiten, so, die das zur Folge.
Ja klar,
manchmal
ist es noch spannend, ja. Und dann?
Deswegen thematisch auf jeden Fall interessant und krass. Mhm. Aber durch die Inszenierung hat dieser Film wirklich so gar nichts mit mir gemacht.
Schade.
Total. So, jetzt die Punkte zu West Beirut. 7,6 gibt's vom Publikum auf IMDb, kein Metascore und auf Letterboxd 3,9.
Grüße an Zylo.
Ja, liebe Grüße und ich habe die Befürchtung, dass der Film bei Guess besser aufgehoben gewesen wäre.
Ja, das weiß man ja aber nicht.
Naja.
Aber vielleicht.
Mhm.
Ich sage eine 5.
4 bin ich.
Eine 4.
Bei 4 bin ich gelandet, ja.
Yeah.
Ja, sorry. War leider echt nicht geil.
Offensichtlich für dich kein Highlight aus dem Lostopf.
Boah, dieser Oma, ne? Ey, das ist eh schon ein kleiner Typ und dann tragen die ja auch gerne aufgrund der Zeit, in der sich das alles abspielt, solche Absatz- oder sogar Plateauschuhe. Mhm. Und ich denke mir einfach so, der Typ ist ein Kopf kleiner als alle anderen, die in dem Film eine Rolle spielen, sogar dann als diese Freundin dazukommt, diese Nachbarin, May, die ist auch ein Kopf größer als er. Und dann hat er auch noch keinen Hals. Also so.
Okay.
Und dann kann der aber irgendwie nur, also klar, kein ausgebildeter Schauspieler. Die haben den gecastet, so das war wohl auch tatsächlich ein Problem, die Figur Oma zu besetzen. So, die haben niemanden gefunden. Und dann hatten die schon angefangen, andere Sachen zu drehen und waren halt noch im Castingprozess. Mhm. Und dann drehen die in der Stadt und dann kommt eben der Typ, der es dann geworden ist, kommt vorbei, wollte nur vorbeilaufen und fängt halt sofort einen Streit mit irgendeinem der von der Crew an. Der hat dann irgendeinem Lichtassistenten oder was.
Durch wollte.
Genau, wollte okay. Er durch und hat dann, sollte aufgehalten werden und dann gab's Stress. So, und dann hat er halt da rumgestritten und weil der dann eben gleich so aufbrausend war, der Regisseur sofort gesagt, okay, den brauchen wir.
Gutes Casting.
So, ja. Das war sein Casting und so spielt er dann halt auch, ne? Also es ist halt immer alles gleich wahnsinnig laut und wahnsinnig aufbrausend und so und ja, ist alles halt irgendwie wenig echt und der ging mir wirklich auf den Keks und Tarek hat da auch nicht geholfen.
Ja, Mensch. Sylo. So hard to get good help. Was soll man machen?
Ja, sorry, Mann. Ich erst gelobe dieses, Besserung. Ich hab's ja versucht.
Erst dieses asiatische Desaster ja mit der Filmreihe hier mit.
Ach, diese japanischen Filme, ja, die kamen genau. Ja auch nicht gut. Aber da sind bei dir auch nicht die sind bei dir auch nicht gut angekommen.
Nee, nicht komplett hier. Wie hieß er denn? Der Typ, der Shoplifters und so gemacht hat. Ja. Ich vergesse mal den Namen.
Ja, ich auch.
Egal.
Es war nicht Koreeda, ne?
Doch.
Ja?
Koreeda, ja, genau.
Okay.
Ja, genau, der war das. Das war schon durchwachsen und ja, das Los war jetzt auch kein Highlight für Lee. Aber gucken wir mal. Sind ja noch ein paar Lose von dem Umlauf. Insofern, ich hatte ja auch ein paar Filme, die ich sehr gut fand, die Silo beigetragen hat.
Mhm.
Hit and Miss, wie man so schön sagt.
Ja.
So, lustigerweise, ohne Absprache. Von mir auch ein Los.
Ui.
Und ist ja selten genug, aber ab und an verirren sich auch Weibchen hier in unserer Supporterschaft.
Ja.
Und diesen Queens wollen wir mal hier ein bisschen Tribut zollen, indem wir eins dieser Lose hier bringen. Und das von der lieben Julia. Die haben wir bei der 10er-Ziehung auch mit berücksichtigt. Und die hat im Februar 2023, also genau vor einem Jahr, hat die dieses Los reingeworfen. Und das bringe ich jetzt. Und das ist auch ein internationaler Film. Denn das ist eine norwegische Produktion, über die ich jetzt rede.
Oh.
Und der Film heißt Kitchen Stories.
Mhm.
Ich hatte null Ahnung, worum es geht. Ich habe noch nie was von dem Film gehört. Einfach eingelegt und angeguckt. Und hier kommt mein Fazit. Ist vom Regisseur Ben Hamer. Der wiederum ein Regisseur, von dem ich schon mal einen Film hatte aus dem Lostopf, nämlich von unserem Kumpel Amko. Von dem ist nämlich Factotum, diese Bukowski-Verfilmung mit Matt Dillon, die ich immer rezensiert habe.
Ach was.
Das ist mal ein Film, wo er mit internationalem Cast.
Welcher war vorher?
Factotum war vorher. Kitchen Stories kam auf jeden Fall danach.
Ah, okay.
Ja, das war noch 90er und der hier ist 2003.
Mhm.
Glaube ich nicht, dass ich jetzt Scheiß erzähle.
Doch, aber ich meine auch.
Irgendwie sowas habe ich im Hinterkopf.
Ja, ich meine auch, der war älter als 2003. Nee.
Falsch. 2005 ist Factotum. Also Ach. Der kam danach. Doch, Scheiß erzählt. Also Kitchen Stories kam zuerst und dann 2 Jahre später der.
Okay.
Drehbuch zusammen mit Jürgen Bergmark geschrieben. Der hat 4 Serien gemacht, auf jeden Fall so skandinavische Stoffe. Und das ist ein norwegischer Film, der im Nachkriegs-Norwegen anfangs der 50er spielt. Und also die Männer tragen Anzüge, Hüte, rauchen Pfeife. Du hast so Oldschool-Autos, du hast Oldschool-Flugzeuge, du hast so Oldschool-Kinderwagen, die total komisch aussehen auf jeden Fall. Mhm. Also die Ausstattung ist alles so ein bisschen Anfang der 50er. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Antipathie der Norweger gegenüber den Schweden auch ziemlich groß, was hier im Film auch thematisiert wird. Das heißt, die mögen ihre Nachbarn nicht besonders und lassen das denen auch wissen, so wenn Norweger irgendwelchen Schweden begegnen und so. Und einige schwedische Forscher und Analytiker haben in ihrem Land halt erfolgreich eine Analyse bezüglich Hausfrauen durchgeführt, nämlich wie kann man zum Beispiel die Platzierung der Haushaltsgegenstände optimieren, wie kann man Haushaltsgeräte hinstellen, sodass der Arbeitsablauf ein bisschen besser funktioniert. Und das war ein großer Hit, diese Feldstudie.
Haben sich ein paar Männer Gedanken darüber gemacht, wie man für Frauen die Küchenarbeit optimieren kann.
Richtig.
Ja?
Das haben die. Oh, aber gut, jetzt soll die Zielgruppe gewechselt werden, weil jetzt kriegt das Institut den Auftrag, im Nachbarland Norwegen das Küchenverhalten von Single-Männern zu studieren.
Oh.
Also von alleinstehenden Männern. Und einige Freiwillige auf norwegischer Seite haben sich natürlich gemeldet, weil es gibt natürlich ein bisschen Kohle für diese Aktion.
Mhm. Doch, krass fortschrittlich, oder? Wir sind hier in den 50ern.
Sind Anfang der 50er, ja. Naja gut, fortschrittlich ist die Idee, aber die Umsetzung ist schon sehr oldschool, weil das überschreitet ja einige. Das wird ja relativ übergriffig, wie die diese Feldstudie dann letztendlich organisiert haben. Weil der spießige Volker ist derjenige, der dann einer von den Leuten, die dann diese Studie machen.
Mhm.
Und der wird einem sehr knarzigen alten Typen zugeteilt, der heißt Isaac.
Moment, also er führt die Studie durch oder er ist ein Teilnehmer?
Isaac ist der Teilnehmer praktisch, der beobachtet werden wird.
Mhm.
Und Volker ist der Typ, der ihn beobachtet und der die Analyse macht. Und Volker geht dann nach Norwegen zu ihm hin, also da wird erstmal klar gemacht, weil damals hatten die noch Linksverkehr in Norwegen und in Schweden hatten die Rechtsverkehr und deswegen wurde ihm auch immer schwindelig während der Fahrt, weil durch dieses Linksverkehr und so weiter ist ihm schwindelig geworden, das ist schon eine geile Szene. Und da beschimpfen sich schon die Schweden und die Norweger alleine schon wegen diesem Verkehrsunterschied. Und der fährt dann zu diesem Isaac, der hat sich das aber wiederum mittlerweile anders überlegt und macht ihm nicht die Tür auf. So ein bester Banshees of Inisherin-Manier.
Ist also, ja auch geil.
Er sieht halt, irgendjemand ist zu Hause, aber klopft ans Fenster, mit einer Leiter übrigens, steigt er hoch ins Fenster, klopft ans Fenster. Aber Isaac denkt gar nicht dran, ihm die Tür aufzumachen und ignoriert ihn komplett.
Okay.
Volker wiederum, also während dieser Feldstudie, schläft, isst und übernachtet er, wenn er den Typen nicht gerade beobachtet, in seinem Campingwagen. Das heißt, der hat einen eigenen Campingwagen, der vor dem Auto postiert wird. Das hat so seine Übernachtungsmöglichkeiten. Und während er ihn beobachtet, dann geht er praktisch, sollte er praktisch in diesem Haus dann unterwegs sein. Irgendwann nach 2-3 Tagen knickt Isaac dann ein und lässt so die Türen einen Spalt offen. Das heißt so viel wie, okay, Volke darf jetzt rein. Und das ist schon ganz geil, wie das funktioniert, weil der sitzt dann tagsüber auf so einem Hochsitz, wie so ein Bademeister, in der Ecke von der Küche mit seinem Schreibbrett und beobachtet praktisch von dieser Küche aus, notiert, wann Isaac was genau isst, wohin er wann läuft in dieser Küche. Macht halt so einen Linien, weißt du, wann er wo durchs Haus läuft und so.
Ach du Scheiße.
Und das findet Isaac natürlich nicht cool, dieser knarzige Alte, sondern er ignoriert ihn halt so gut wie möglich. Und ja, immer wenn er isst, er will halt gar nicht, dass er das notiert, sondern er will ihn halt boykottieren, so gut es geht. Der macht halt das Licht aus. Und Volke, der Fuchs aber, hat so eine Stirnlampe dabei, weißt du? Und dann sitzt er im Spotlight, während er sich da irgendwelche Scheiße da, irgendwelche Schokoladen da reinpfeift und so weiter in seiner Küche sitzt. Und das gefällt ihm natürlich nicht. Und dann verlässt er wieder wortlos die Küche und geht dann raus. Und Olle Volke sitzt dann im Dunkeln. Also es ist so ein bisschen... Da ist nicht viel Konversation zwischen diesen beiden, nämlich gar keiner. Also,
aber es klingt schon recht lustig.
Das ist auf jeden Fall lustig. Und ich habe ja gesagt, am Anfang reden die nicht. Es gibt auch so eine herrliche Szene, wo Volke so auf diesem Hochsitz sitzt und er wartet halt auf den Alten und er packt so sein Frühstück aus und hat halt so ein Butterbrot bei und da ist halt ein Ei bei, so ein hart gekochtes Ei. Und dann beißt er so in das Ei rein und merkt, okay, ihm fehlt Salz. Und dann guckt er so und da steht ein Salzstreuer auf der anderen Seite von dem Brett. Er darf aber nicht in den Haushalt und an das Leben von diesem Alten angreifen, was sein Studienprojekt ist. Er darf da nichts verändern und er darf mit ihm keine Bindung irgendwie aufbauen, sondern er soll einfach nur observieren. Und dann geht er halt runter, holt diesen Salzstreuer, geht halt hoch auf diesen Hochsitz, macht den Salzstreuer auf und in dem Moment hört er die Schritte, wo dieser Alte kommt und er in der Hektik halt packt er den Salzstreuer da unten irgendwie bei diesem auf so ein Küchenbrett, wo der normalerweise nicht hingehört, aber in der Nähe von diesem Stuhl. Und der Alte kommt halt rein und sieht halt, wie er dieses Ei isst, weißt du, und dann kriegt er halt auch Bock auf ein Ei, holt halt so ein Frühstücksei aus der Küche und sucht halt seinen Salzstreuer und findet den Salzstreuer nicht. Und dann sucht er und dann irgendwann zeigt halt Volke so nach unten, weißt du, wo er den hingelegt hat. Und der Blick von ihm so, von wegen so, okay, was hast du Arschloch mit meinem Salzstreuer zu schaffen? So, weißt du, was, ich weiß genau, was ich denn da nicht hingestellt habe. Und so. Und das ist alles wortlos. Das heißt, es fällt kein Wort bis dahin.
Okay, krass.
Isaac hat in der Zeit übrigens noch ein Loch über diesem Hochstuhl gebohrt, sodass er ihn von oben praktisch, dass er seine Studien beobachten kann, dass er so gucken kann, was dieser Typ da auf diesem Hochstuhl eigentlich macht und was er da tut. Und beobachtet ihn quasi auch von dem Dachboden aus.
Ach, der bleibt auch in der Küche sitzen, wenn er den Raum verlässt.
Der bleibt in der Küche sitzen, der darf ihm nicht folgen oder so, sondern das ist halt so sein Observierungsplatz. Der soll ja nur die Küche beobachten.
Ach, er darf nur die Küche beobachten?
Ja, der darf ja nicht durchs Haus ihm hinterherlaufen. Und das nutzt der Typ natürlich aus und beobachtet ihn wiederum aus diesem Loch im Dachboden.
Okay, witzig.
Und dann aber kommen sich die beiden so ein bisschen näher. Und hier entwickelt der Film halt relativ viel Herz, weil die Geste, dass Isaac ihm bei seinem morgendlichen Kaffee halt auch eine Tasse anbietet. Das ist natürlich mega groß, weißt du, nachdem dieser Film aufgebaut ist und dieser Einstieg, diese Beziehung so kalt ist, dass er ihn erstmal 3 Tage draußen lässt, weißt du, dann reinlässt und kein Wort mit ihm wechselt. Und dadurch wirkt das natürlich umso herzlicher, wenn er ihm halt irgendwie so eine Tasse Kaffee anbietet und so.
Wird denn auch erzählt, was für ein Zeitraum bis dahin vergangen ist?
Ja, es sind auf jeden Fall mehrere Tage.
Okay.
Also es geht immer so nach Tagen. Wir sehen natürlich, wann dann Volk in seinem Campingwagen schläft und so. Und er beobachtet ja dann so, wenn Nachbarn vorbeikommen, weißt du, wenn die in einer Küche sitzen und so. Mhm. Da kommt zum Beispiel ein Typ vorbei, von dem Isaac die Haare schneidet und der lässt seine Mütze immer auf. Der hat so eine Russenmütze auf. Und die bleibt auch auf, während er ihm so hinten so die Haare so einfach so Freestyle-mäßig mit so einer Schere abschneidet. Genau. Und einfach so, ja, okay. Und er lässt ihm dann irgendwie so ein paar Taler da. Und Volker notiert das halt so, weißt du, das ist so von wegen das Verhalten von diesem Typen, den er gerade beobachtet. An einer Stelle will er auch irgendwie den Klienten wechseln, weil sein Chef kommt auch immer wieder ab und zu vorbei und fragt ihn, wie läuft's und was macht die Studie und so und kommt dann auch in das Haus rein. Und er sagt dann zu ihm so, ja, das wäre cool, wenn ich hier irgendwie mal den Kandidaten wechseln kann, weil wir kommen ja nicht weiter so. Ich sehe hier keinen Fortschritt und so und er redet nicht mit mir und er macht gar nichts. Und boykottiert halt er den, indem man das Licht ausmacht und so eine Geschichte. Und der sagt so, ja, das geht nicht, wir sind halt alle eingeteilt und so und du kannst nicht wechseln. Mhm. Und der Vorgesetzte von ihm beobachtet aber mit Argwohn, wie die beiden sich langsam näher kommen und wie sie sich anfreunden. Und er sieht dann, dass
sie... sollen sie aber nicht, ne?
Nee, das sollen die überhaupt nicht. Die sollen keine Bindung zueinander haben. Und dann hat aber Isaac Geburtstag und der Vorgesetzte kommt rein und findet die beiden halt komplett besoffen irgendwie. Auf dem Hochstuhl sitzt übrigens Isaac und nicht er.
Ach so.
Und er ist irgendwie unauffindbar und das ist für ihn natürlich untragbar. Und das, das ist die Handlung von diesem Film. Also Fans von Jarmusch und Korosmeki, was so deren Film angeht, das ist sehr skurril, das ist super verschrobener Humor, das ist eher ein ganz leiser Witz, der hier an den Tag gelegt wird, aber der Film entwickelt wirklich Herz und es ist schön zu beobachten, wie das den Vorgesetzten noch immer missfällt, wie nah sich die beiden dann kommen, so weißt du, und dass die dann merken, okay, der ist gar nicht so schlecht, der Typ, der hier irgendwie, dem ich am Anfang mit Vorurteilen begegnet bin. Also das ist natürlich jetzt nicht der große Film und das ist jetzt nicht die, es ist natürlich sehr vorhersehbar, dass die beiden sich schon irgendwie näher kommen werden, ja, klasse, und das ist, das kann man schon alles voraussehen. Aber wie das Ganze inszeniert ist, so ein bisschen mit dieser kalten skandinavischen Lakonie, heißt es so? Also mit dieser lakonischen Art. Mhm. Das macht Spaß, dem zuzugucken über 95 Minuten.
Naja, okay, weil bei den von dir eben genannten Regisseuren ist es ja auch oftmals so eine Sache wie vorhin Hit and Miss. Also das kann ja auch super sich ziehen, ne, in die Länge.
Ja, ja.
Also bei Jarmusch, hatten wir ja auch schon.
Ja, gab's auch.
Wie aber ist das hier?
Ich mag den Stil.
Okay.
Also ich mag ja den Stil von Jarmusch und Korosmeki sowieso. Und Kitchen Stories fällt da genau rein. Und mein Nerv trifft das irgendwie, auch wenn das sehr langsam ist und auch wenn das irgendwie sich so ganz langsam entwickelt, ist das so, dadurch wirken natürlich so herzliche Gesten oder weißt du, oder Momente halt, wo es halt positiv ist oder jemand einen zu einem Drink einlädt oder so. Das hat dann einen unheimlichen Impact, weißt
klar,
du,
also vorher natürlich nicht hättest.
Das hat eine größere Wirkung und das machen die schon ganz gut.
Mhm.
Und es ist also so wie dieser Film hier beobachtet oder so Menschen ins Zentrum packt, die beobachten sollen, ist das für den Zuschauer auch eine interessante Beobachtung. Mhm. Diejenigen zu beobachten, die beobachten,
ja, genau.
Ist schon abgefahren.
Hat irgendwie eine Metaebene, ne?
Ja, also ist ein cooler Film.
Okay, ja, klingt so.
Mhm. Ich mochte den.
Cool.
Danke Julia nochmal. Mhm. Hat mir gefallen, noch nie was davon gehört und ist echt ein Geheimtipp, haben glaube ich nicht allzu viele gesehen und für Fans von besagten Regisseuren, die ich genannt habe, die können bei Kitchen Stories definitiv einen Blick riskieren.
Mhm.
Ist jetzt wahrscheinlich nicht einer der ganz Großen aus der Riege, aber schon gut.
Ja, ja, klingt unterhaltsam.
Ist es.
Na dann.
Hast du noch was oder sollen wir Punkte nennen?
Nee, ich glaube, ich habe Bock, den zu sehen.
Du hast Bock, den zu sehen?
Ja. Yeah.
Da bin ich immer gespannt. Vielleicht habe ich den hier zu gut verkauft, aber kannst du mal die Punkte dann nachreichen.
Mhm.
So, Kitchen Stories, 2003 Punkte. IMDb 7,3, hat ein Metascore von 75 und Letterboxd ist bei einer 3,6.
Hm. Ach fuck, ja, also entweder bist du genau dort oder bei dem, was ich mir jetzt so vorstelle, das wären 8 Punkte.
8 Punkte sagst du, 7,5 Punkte.
Ach, siehst du, ich hab's geahnt.
Ja.
Ja, ich will jetzt nicht wieder einen Mainstream-Geschmack unterstellen.
Was?
Aber es bietet sich an. Naja, weil du doch jetzt bist ja voll beim Metascore und Co.
Ach so, das meinst du?
Ja, ja.
Ja, gut, okay, weil ich den Metascore jetzt getroffen habe. Es gibt einen anderen Film, wo ich das vielleicht nicht tue.
Mhm.
Ja, 7,5 sind es insofern. 0,5 minus, aber fühlst du ja immer noch, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, ja, ja.
Also, ja, ja.
Nein,
ja, ja. So, was willst du überhaupt?
Naja, wir sind hier jetzt am Anfang des Monats.
Verstehe die Frage.
Kann ja eine Menge passieren.
Ja, eben.
Eben.
Ich will ja auch gar nicht fühlen am Anfang des Monats, weil das hat ja...
Das funktioniert sonst nicht so gut, ne?
Das war eine scheiß Lawine letzten Monat. Da habe ich mich gefreut. Ich so, okay, das wird mein Monat. 1-0. Blieb dann dabei.
Ja.
Bis auf 2 unentschieden.
So, und weil das ja heute anscheinend eine Support-Episode ist, bring ich jetzt gleich mal mein Los.
Ach, hör auf.
Von März.
Ich werd bekloppt.
Ja. Gleich mal die erste Chance ergriffen hier.
Ich werd bekloppt, Mensch.
Ja. Und damit habe ich jetzt wirklich in letzter Zeit wieder dann doch recht viel von A24 gesehen, weil auch dieser Film ist ein Film, der von A24 vertrieben wird.
Mhm.
Und das Los kam von Andy. Das hat er uns im Juni 23 reingeworfen. Und du hast es für mich gezogen. Into the Forest.
Ja, dann habe ich dir in die Karten gespielt, da du ja A24 abarbeitest.
Voll. Schicksalhafte Fügung.
Okay.
Aus dem Jahr 2015. Und ja, eben, passenderweise von A24. Also den hätte ich sowieso früher oder später gesehen.
Grüße an Andi.
Deswegen danke, Andi. Du kennst den nicht, oder?
Nee.
Alright.
Ich habe ihn ja irrtümlich erstmal in diese Musical-Ecke gepackt von diesem Disney-Musical.
Ja, der ist Into the Woods.
Genau, nee, das ist er nicht.
Regisseurin und Autorin des Ganzen, eine Kanadierin namens Patricia Rosema. Die hat 22 Credits. Im Film namens Mansfield Park, von dem man mal was gehört haben könnte, aber ansonsten hat die wenig wirklich bekannte Sachen gemacht. Das Ganze basiert auf einem Roman von Gene Hackland und rausgekommen ist Into the Forest, ja. Aber es ist wirklich ein sehr kleiner Film. Ich konnte leider nicht rausfinden, was das Budget war, aber ich habe recherchiert, was der so für ein Release hatte und in USA lief der in 15 Kinos. Dann hat er noch einen kleinen Release in Argentinien und Südkorea gehabt, aber also der lief quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und deswegen hat er im Kino auch gerade mal $92,000 eingespielt. Also deswegen, das kann man jetzt nicht als Erfolg verbuchen, aber kann man halt hoffen, dass der dann vielleicht auch durch das Label A24 oder halt dann eben auf Blu-ray irgendwie sein Geld gemacht hat. Mhm. Aber im Kino war es nicht der Fall. Das ist so ein bisschen Endzeit-Szenario hier. Wir haben also eine alternative Gegenwart oder nahe Zukunft, das wird nicht näher definiert. Aber im Zentrum der Geschichte stehen erstmal ein Vater und seine beiden Töchter. Jetzt gibt's irgendwann einen Stromausfall. Und der ist sehr weitreichend. Wir erfahren dann über Radio oder andere Medien, dass das alles zusammengebrochen ist. Es gibt dann auch relativ schnell kein Internet mehr. Das heißt, Radio ist dann auch noch irgendwie so die einzige Informationsquelle, Telefonnetz und so, auch alles zusammengebrochen. Also fahren die in so eine Hütte im Wald, die haben, Hütte ist ein Understatement, die haben da ein recht schönes Haus, aber eben abgeschotten im Wald. Und der Vater sagt, lass da hinfahren, weil da haben wir einen Generator und da sind wir für uns, können uns erstmal so gut es geht selbst versorgen, wollen dann auch noch irgendwie in dem nächsten kleinen Dorf dann tanken, stellen dann dort fest, okay, also da ist auch schon irgendwie die ganze Logistik zusammengebrochen, weil es gab keine Lieferung von neuem Sprit, demzufolge kein Benzin mehr. Also müssen sie erstmal mit dem leben, was sie haben. So, jetzt haben, also geht's zum einen drum, dass man immer wieder so sukzessive kleine Informationen bekommt, ob jetzt dieser Stromausfall irgendwie regional begrenzt ist oder ob das ganze Land betrifft, aber eben man erfährt dann halt so, das ist dann doch sehr weitreichend alles, aber man erfährt nicht, was die Ursache ist oder ob absehbar ist, dass sich das bald wieder ändert oder wie es so aussieht. Dann werden immer wieder kleine Zeitsprünge erzählt, wo es dann heißt, so jetzt irgendwie ein Monat ohne Strom, 3 Monate ohne Strom, 8 Monate unter Strom, so in solchen Abständen geht das. Und nach dem ersten Zeitsprung sehen wir dann, dass die sich da ganz gut arrangiert haben, können weitestgehend auch ohne Generator auskommen, haben dann halt Kerzen und anderweitig sich irgendwie ausgeholfen und haben auch so ein bisschen das Selbstversorgen angekurbelt. Und der Vater ist da jetzt gerade wieder im Wald, um irgendwie so einen kleineren Baum umzusägen. Und dann sehen wir in so einem Close-Up, wie sich an der Kettensäge unten langsam eine Schraube löst. Und irgendwann löst sich die Kette und er sägt sich halt fett in den Oberschenkel. Daraufhin kommen die beiden Töchter dazu. Da kann er sich gerade noch kurz von ihnen verabschieden, weil er halt einfach an Ort und Stelle verblutet. Sonst ist der Vater tot.
I'm disturbed at how turned on I am by this.
Okay. Kettensägen, also interesting.
Kettensägen und 2 Töchter.
Mm-hmm.
Give it to me.
Ja, und jetzt sind diese beiden Töchter, da weiß ich nicht so richtig, es kann sein, dass hin und wieder ein Alter erwähnt wird. Ich habe es nicht auf dem Schirm, wie alt die wirklich sein sollen. Es wird so ein bisschen suggeriert, dass das noch Teenager sein sollen. Das Ding ist, die beiden werden von Elliot Page und Evan Rachel Wood gespielt. Die waren zum Drehzeitpunkt auch schon beide Ende 20.
Mhm.
Deswegen, ja, ist aber auch nicht so, dass das groß ins Gewicht fällt. Es wird nur erzählt, als kurz bevor das zusammenbricht, sehen wir noch die Figur von Elliot Page, Nell, übrigens auch als Producer hier bei dem Projekt. Und
okay.
Ja, jedenfalls, Nell hat dann einen Freund in Form von Max Minghella. Den trifft sie dann immer wieder in so einer Gruppe mit auch anderen Menschen. Und der steht dann auch irgendwann bei denen vorm Haus.
Handmaid's Tale Fans kennen ihn.
Ja. Und so geht's dann natürlich drum, dass jetzt die sich anpassen an die neue Situation und natürlich dann auch das Durchhaltevermögen, weil es kommen hin und wieder Leute vorbei und nicht alle sind freundlich gesinnt. Mhm. So, und kriegen die das jetzt irgendwie gebacken, da in dem Szenario zu überleben, zumal eben dann verändert sich natürlich auch noch ein bisschen was. Aber der ganze Film spielt schon mehr oder weniger in dem Haus oder drumherum.
Das ist ja schon fast wie...
Also es wird nicht groß...
Wie Comes at Night.
Ach so, ja.
Ich hatte, der auch so von A24 vertrieben worden.
Stimmt,
ist.
Ja.
Das ist ja eine ähnliche Story. Das ist so ein bisschen so dieses Walking Dead-Szenario. Du weißt nicht, wen du trauen kannst.
Genau. Und
viele führen Fieses im Schilde.
Ja, zu 100% das. Hm. Ja, jetzt steht hier aber, glaube ich, so dieses familiäre Band oder also diese Schwesternbeziehung primär im Fokus. Mhm. Was die sich eben, wie sie sich gegenseitig unterstützen und was sie so einander geben. Zumal Eva, das ist Evan Rachel Woods Figur, die ist Tänzerin und hatte auch, bevor das alles zusammengebrochen ist, eigentlich auf dem Casting hingearbeitet. Hat da so eine Tanznummer, an der sie die ganze Zeit trainiert. Und als natürlich dann Strom ausgefallen ist und das ein Riesenthema ist, wie man jetzt überhaupt an Energie kommt, dann muss sie sich halt auf ein Metronom beschränken, mit dem sie dann trainiert, weil sie halt keine Musik mehr laufen lassen kann. Mhm. Das stresst sie auch sukzessive, aber dieses Tanzen ist halt immer noch was ihr so ein bisschen noch den Bezug zur ehemaligen Gesellschaft gibt und so. Dass das irgendwie ist für sie halt immer noch so ein Ventil auch. Naja, und das Ganze ist unterlegt von der Musik von Max Richter. Haben wir in letzter Zeit auch öfter, ne?
Das stimmt.
Und ist halt wirklich ein kleiner Film. Und es funktioniert komplett über diese Schwesternbeziehung, die wirklich gut gespielt ist, aber die so die eigentliche Apokalypse, wenn man das so nennen möchte, die findet halt im Off statt.
Okay.
Deswegen, die kriegen auch immer nur Gerüchte von eben Leuten, die vorbeikommen oder die sie selber irgendwo aufschnappen und so. Niemand weiß so hundertprozentig, was abgeht. Und das ist aber auch egal, weil es eben um die beiden in diesem Haus geht und ihre Beziehungen untereinander. Und das ist visuell, finde ich, also ich mochte die Bildsprache sehr, fand das, es ist sehr schön eingefangen optisch. Aber gerade in Verbindung mit dem Ende, was für mich dann eigentlich so wie der eigentliche Beginn eines Films aussah, könnte man sich schon fragen, was wird hier überhaupt erzählt? Ne, also was will der Film mir überhaupt erzählen? Und da habe ich schon auch von vielen wirklich Meinungen gelesen, die das halt total scheiße finden oder sagen, ja, unterm Strich, was soll das? Mhm. Ja, und ich finde, das kann man so sehen. Es ist halt wirklich so ein bisschen so ein Mikroporträt von dieser Schwesternbeziehung. Mhm. Und das funktioniert aber gut, also weil die Chemie zwischen den beiden und wie die das spielen, der Teil funktioniert für mich total gut. Und dann wird halt eben so leicht erzählt, wie drumherum die Zivilisation immer mehr bröckelt. Mhm.
Durch diese Schwesternbeziehung, okay.
Nee, durch die Leute, die dann eben
durch das
vorbeikommen oder was eben. Die Schwierigkeiten, die das Zusammenbrechen der Zivilisation eben so zur Folge hat. Ja, aber eben, es ist dann vieles erwartbar, weil du dir natürlich, wenn dann irgendein Typ vorbeikommst, dann stellst du dir natürlich sofort die Frage, ah ja, okay, er ist wahrscheinlich nicht so nett, wie er tut. Mhm. Ne? Logisch. Deswegen, ja, für Leute, die sowas wie Walking Dead gucken oder eben den von dir angesprochenen Film,
die wissen Bescheid.
Man kann da einiges erwarten. Und deswegen, ich war jetzt auch nicht wahnsinnig beeindruckt von dem Film. So, ich konnte das ganz gut angucken, aber das geht auf jeden Fall besser und spannender. Und also der Film hat eine Spannung, ne? Weil auch das mit dem Sounddesign ganz cool gemacht ist. Weil das Haus zerfällt dann auch peu à peu. Mhm. Weil das dem diesen Witterungen und allem so, das nach und nach brechen da Sachen zusammen. Eben auch, also nicht nur die Zivilisation. Ja, das ist Into the Forest.
Ja, Evan Rachel Wood hat ja bei mir sowieso ein Stein im Brett. Seit Across the Universe und seit Dolores hier in Westworld sehe ich die ja ganz gerne.
Ja, naja, das war tatsächlich Elliot Pages Idee, sie hier zu besetzen. Ja, die ist gut. Und also hätte ich auf dem Papier so erstmal nie gedacht, dass das funktioniert, dass die beiden Schwestern spielen. Aber
nimmt man den ab.
Ja, ja, voll. Das machen sie gut. Also das glaubt man problemlos. Ja, also, Rated R, weil es dann doch bisschen Blut und die ein oder andere sexuelle Handlung gibt. Geht eine Stunde 41. Und jetzt könnte ich Punkte vorlesen. Was wolltest du noch sagen?
Also unterm Strich, nur wenn ich es richtig zusammenfasse, du fandst ihn schon atmosphärisch und so und handwerklich gut gemacht, gut gespielt, aber ein bisschen lame.
Ja. Ja, weil halt eben, also passiert halt nichts jetzt Bahnbrechendes, was du nicht groß kommen siehst oder so, aber es ist auch nicht so, dass es dadurch voll langweilt. Aber ja, eben, also was wirklich Großes erzählt der Film nicht. Ja, aber muss ja auch nicht jemand sein. Ne?
Nee, überschwänglich gut bewertet. Ich habe mal gerade bei Letterboxd geguckt, also die geben einfach alle mal 3 Sterne. Classic Dave 3, Erik 3, Nico 3.
Ja, siehst du. Ja.
Das sind alle so bei 3. Also insofern keiner, der darüber hinausschießt. Anni ist hier gar nicht drin. Also
okay.
Kannst du ja mal kommentieren hier.
Ja,
wie du auf den Film
gekommen bist. Naja, vielleicht wollte er uns da auch vorschicken.
Kann auch sein, ja. Vielleicht hat er ihn noch nicht gesehen.
Ja, aber siehst du, das ist jetzt halt wieder die Sorte Film, ne? Wenn du dann was für gutes Schauspiel übrig hast, dann gibt dir wahrscheinlich der Film noch mal ein bisschen mehr als jetzt im direkten Vergleich zu dem West Beirut, wo halt wahrscheinlich die Handlung noch mal eine ganze Ecke aufregender ist, aber da halt das durch das Schauspiel eher negativ ins Gewicht fällt oder der Film dadurch eher uninteressanter wird. Und ich glaube, hier das Schauspiel hat bei mir hier einfach dazu geführt, dass ich den Film interessanter finde, als er eigentlich ist.
Ich verstehe sie.
Ja. Das ist Into the Forest. So, jetzt die restlichen Punkte. 5,8 auf IMDb. Metascore passenderweise bei 59. Und Letterboxd 2,9. Also alles nicht so doll.
Nö.
Durchschnittlich halt. So, und jetzt darfst du raten.
Der Krimi ist ein Dreck dagegen.
Oh, entschuldige, was?
Der Krimi ist ein Dreck dagegen. 6,5 habe ich gesagt.
Ja, 7 sind es noch geworden.
7 sind es noch geworden, okay.
Gnädige 7.
Das klingt ja zumindest nach einem soliden Los, ja. Da gab es schon schlimmere.
Ja, ja.
Wenn da 7 Punkte bei rauskommen, dann ist das doch okay.
Auf jeden.
Into the Forest für Annie. Fertig.
Guck mal, habe ich meinen Märzlos schon abgehakt.
Auch wieder sehr vorbildlich. Jetzt kannst du nichts vergessen. Hast du wieder dein Pensum erfüllt.
No.
Ja, von mir steht noch The Wailing aus für Pascal. Der folgt dann. Alright.
So,
dann ist es jetzt offiziell. An dieser Folge werden wir nämlich sehen, ob die Leute uns lieben, ob die Liebe für uns haben, weil ein großes Highlight ist offensichtlich nicht auf dem Vorschaubild. Alles eher kleinere Projekte und kein Riesenblockbuster, der jetzt die großen Streams anlockt. Insofern kann ich jetzt auch sagen, dass mein Film, mein nächster wird jetzt auch nicht dafür Veränderungen sorgen.
Okay. Haben wir nur so Tipps, Geheimtipps oder wie nennt man das dann?
Wir haben nur Geheimtipps, ja, okay, auf jeden Fall keine. Ja.
Klingt eigentlich alles nach Tipp hier.
Keine Riesenfilme. Bei mir ist es ein Film aus den 80ern. Und in den 80ern hatten wir ja plötzlich irgendwie so Charakterdarsteller auch, die früher so ernsthafte Filme gedreht haben, die plötzlich alle so Actionstars geworden sind. Und Leute wie Delon und Belmondo und Stallone hat ja auch in den 70ern mit anderen Filmen angefangen. Und einer aus dieser Riege ist Burt Reynolds. Burt Reynolds hat ja in den 80ern dann angefangen, eine Menge Actionfilme zu drehen, obwohl er vorher eher so Comedies gedreht hat und hier Freudenhaus in Texas und Co. und Cannonball Run. Und dann ist er irgendwann auch in diese Actionschiene gekommen. Und von dem habe ich mir einen Film aus dem Jahre 1987 angeguckt, der heißt Malone. Vom Regisseur Harley Koklis, der später Folgen von Hercules und Xenia und so gedreht hat.
Okay.
Wissen wir schon, in welche Richtung das geht.
Sag mal, hast du mal geguckt auf Letterboxd, wie viel Prozent du aus Burt Reynolds Filmografie voll hast? Weil du hast ja jetzt wirklich schon einiges hier im Podcast gebracht, auch von ihm.
Ja, ja, kam einiges. Hier Arch and Harry habe ich gehabt, wo er neben Clint Eastwood spielt und so. Nicht Arch and Harry, nee, hier City, irgendwas mit City, bla hin und her. Auf jeden Fall, er und Clint Eastwood dann in diesem Mafia-30er-Jahres-Szenario. Wie viel Prozent kann ich dir nicht sagen. Aber der hat schon eine Menge gedreht. Ich glaube nicht, dass ich da annähernd alles gesehen habe. Also wage zu bezweifeln, dass 50% waren. Aber ja, den Herrn haben wir hier schon das ein oder andere Mal gehabt.
Na.
Der Drehbuchautor des Films heißt Christopher Frank. Der hat primär in Frankreich gearbeitet. Und dieser Film hat eine Buchvorlage namens Shotgun. Die ist von William Wingate. Mhm. Und Burt Reynolds spielt Malone. Malone ist ein Hitman für das CIA und vergeigt auch seinen aktuellen Auftrag und hat eigentlich keine große Lust mehr, irgendwie Leute für die Regierung zu erschießen. Und quittiert seinen Job. Fährt dann mit seinem Mustang ziellos los und sein Auto gibt dann irgendwo in Oregon in der Wildnis den Geist auf. Dann schiebt er den Wagen zu einer Tankstelle in so einem Kaff, was in der Nähe liegt. Diese Tankstelle, da ist auch eine Kfz-Werkstatt direkt dran, die wird geführt von einem Mann und seiner 17-jährigen Tochter. Der Mann gespielt von Scott Wilson, den kennen wir als Herschel aus Walking Dead. Und er und seine Tochter führen halt diese Tankstelle, reparieren Autos und sein Auto braucht halt Ersatzteile, also das Auto von Malone. Das heißt, er muss sich ein paar Tage gedulden und muss dort bleiben, bis sein Auto wieder gefixt wird. Wird auch von den beiden eingeladen, dann im Haus der beiden direkt an der Tanke zu übernachten und die sind dann relativ gastfreundlich. An einem Tag, wo Burt Reynolds mit dem besagten Herrn von dieser Tankstelle dann an seinem Auto werkelt, schnüffelt die Tochter in seinem Zimmer rum, findet natürlich seine Waffe und kriegt dann raus, okay, wer ist dieser geheimnisvolle Fremde? Und jetzt kommt schon Zufall, der sehr an den Haaren herbeigezogen ist, weil die gesamte Kleinstadt steht unter Kontrolle. Unter der Kontrolle von der fiesen Charles Delaney. Und Charles Delaney kauft Landbesitzer raus, um die komplette Stadt irgendwie unter seine Fittiche zu bringen. Und wer sich weigert, da wird auch mal, der wird auch mal von seinen Schergen bedroht oder da wird auch schon mal Gewalt angewendet. Die Bad Guys und die Henchmen von ihm erkennt man übrigens, weil die alle Anzug tragen und sich sehr langsam und sehr ernsthaft bewegen. Ja, das sind dann weiß man, okay, die sind böse. Mhm. Und die Tankstelle soll aber nicht verkauft werden. Darauf hat der Besitzer keinen Bock und deshalb eskaliert hier die Gewalt. Und die machen dann später auch ein mega Fass auf, weil dieser besagte Delaney ist ein übelster White Nationalist und der hat eine Apparatur gebaut, die das komplette Land irgendwie kontrollieren soll. Aus einer Scheune in diesem Kaff, wo zufällig Burt Reynolds Auto abgekackt hat.
Okay.
Also schon ein bisschen weit hergeholt hier.
Klingt wild.
Die Action. Ist auch wild. Und was soll ich dir sagen? Also, angefangen mit den Title Cards, die Optik, das sieht aus und ist auch genauso spektakulär wie so eine Folge von Simon & Simon oder Hardcastle und McCormick. Nur ohne den Humor und mit mehr Bloodpacks, weil der Film ist ab 18 freigegeben. Das heißt, wenn hier einer mit einer Schrotflinte erschossen wird, dann siehst du schon mal aus seinem Rücken irgendwie so Blut platzen.
Okay.
Aber so richtig zünden will er nicht, Alter. Das hat irgendwie alles so einen piefigen 80er-Jahre-Seriencharakter, obwohl es hier halt gewalttätiger zur Sache geht. Aber nicht der Rede wert, Alter. Also du hast im Cast noch zwei bekannte Leute und die sind komplett unterfordert, weil dieser White Supremacist, dieser Oberscherge namens Delaney wird gespielt von Cliff Robertson. Mhm. Der hat schon in 3 Tage des Condors gespielt. Der war zum Beispiel auch der Großvater von Tobey Maguire in Spider-Man. Mhm. In der Trilogie. Das war eins seiner letzten Rollen.
Moment mal, Großvater?
Ja, der Opa praktisch von ihm.
Ich weiß, was ein Großvater ist, danke.
Ich dachte, du kannst vielleicht mit dem Wort nichts anfangen jetzt. Vielleicht ist das ein schöner Schweiz nicht geläufig. Dachte, ja, ich bring dir mal das andere Wort.
Show and tell at your joy.
Okay. Ich weiß, was ein Großvater ist.
Ja, ich dachte, da gibt's nur den Onkel.
Du, Frederik, was ist ein Großvater? Ein Großvater, Pickeldi. Na, dann komm mal mit. Frederik und Pickeldi gegenüber die Brücke. Ja. Nee, da gab es noch einen Großvater.
Okay.
Ja, und dann spielt noch Lauren Hutton mit, die auch komplett unterfordert. Weibliche Hauptrolle in American Gigolo, da hatte ich die hier. Sehr markante Zahnlücke und die spielt hier praktisch auch noch eine Kollaborateurin von Malone. Und der hat ja auch wirklich einige unangenehme Szenen, weil die minderjährige Tochter verliebt sich dann natürlich in den über 50-jährigen Burt Reynolds.
Oh nein.
Der schon Toupet trägt übrigens zu dieser Zeit. Das war seine Toupet-Zeit. Und
oh fuck.
Und es gibt tatsächlich, wo ich dachte, die umschiffen das Ganze, weil es gibt eine Szene, wo er sie dann so aus dem Zimmer schickt. Dann dachte ich so, okay, zum Glück. Aber es gibt dann auch noch einen Kuss im Laufe des Films. Ich denke, Alter, was? Mhm. Das wird dann richtig unangenehm, weil sie findet natürlich seine Waffe und fragt ihn, are you a bad guy? Und er sagt dann, manche würden das so sehen. Mhm. Und dann fragt er sie, siehst du das denn so? Und sie so, nein.
Natürlich nicht.
Natürlich nicht. Und dadurch, dass du im Film das Gefühl hast, dass er so der Onkel ist, weißt du, der halt so ein bisschen dazukommt, beschützerisch, weißt du, und der dann so ein bisschen so die Familie beschützt, Es ist natürlich super unangenehm, dass er dann auf diesen Kuss auch noch eingeht und so. Ja. Und das ist auf jeden Fall auch uncool.
Mhm. Aber kann man das irgendwie ignorieren, weil das sehr actionlastig ist alles? Oder?
Das ist ja eben nicht so actionlastig. Das sind eben nur so ab und zu mal Spitzen, die passieren. So, weißt du, wenn mal irgendwie so ein Henchman dann ihn besucht, wenn er gerade beim Friseur sitzt und sich die Haare schneiden lässt, weißt du, dann gibst du mal kurz so einen Schussaustausch und das war's.
Ach so.
Und dann ist erstmal 15 Minuten okay, Burt Reynolds schraubt wieder an seinem Auto rum und flirtet mit der Tochter oder was auch immer. Also das ist wirklich...
Okay, das klingt ja nicht geil.
Das ist wie diese besagten 80er-Jahre-Serien, wo du du hast ja zwischendurch so eine Action-Sequenz und dann passiert aber eine Weile nichts. Und dann hast du so, weißt du, hast so ein, zwei, so bei Magnum hast du ja auch nicht irgendwie die ganze Zeit Action.
Ja, ja, klar.
Weißt du, und so ist wirklich der Feel von diesem Film. Nur, dass es halt nicht nach 45 Minuten vorbei ist, sondern nach 92.
Wow.
Ja.
Okay.
David Newman hat den Score geschrieben, ist jetzt auch nicht gerade ein Nobody, der ist komplett unspektakulär. Und vor Reynolds waren hier Depardieu und Christopher Lambert angedacht als Hauptrolle. Hat Burt Reynolds auch im Interview gesagt, dass er nicht weiß, wie nach diesen beiden irgendwie angedachten Personen, wie dann die Wahl auf Burt Reynolds gekommen ist, aber gut. Das steht in den Sternen.
Ziemlich egal, Hauptsache Name.
Hauptsache Name, richtig.
Mhm.
Das ist Malone, also war nicht doll.
Klingt ja nicht so geil.
Nee, war auch nicht so geil.
Mhm.
Muss man mal hier sagen. Ich habe noch einen netten Funfact. Es gibt an einer Szene einen gefälschten CIA-Ausweis von Burt Reynolds, der dann verbrannt wird.
Mhm.
Und auf diesem CIA-Ausweis heißt er Alfred A. Newman. Und Madleser.
Ich wollte gerade sagen.
Madleser wissen Bescheid. Das ist natürlich ein sehr interessant gewählter Name auf jeden Fall.
Das ist ja krass.
Das Budget hat 10 Millionen betragen und 3 Millionen war das Einspiel. Das war übrigens auch Reynolds Gage. Also der Film hat genauso viel, hat gerade so viel eingespielt, dass Burt Reynolds Gage getragen worden ist damit. Und ansonsten war das eine ziemliche Minusrechnung. War kein Hit.
Mhm.
Ja, das ist Malone aus dem Jahr 87. Nicht der Rede wert.
Schade.
Ja, gibt halt ein bisschen Peng Peng und so, aber unterm Strich kein guter Film.
Mhm.
Punkte. IMDb 5,8. Es gibt kein Metascore und Letterboxd ist bei einer 2,9.
Das klingt ja noch besser als du. Ich sag 4.
Das ist ein Treffer.
Sehr gut.
Das ist ein Volltreffer. 4 ist es für Malone. Mehr geht nicht. Das ist schon ein bisschen dünn.
Ja. Krass.
Ja.
Hm. Ja, sowas kann ja manchmal auch Spaß machen, aber wenn es dann eben so vollgepackt ist mit irgendwelchen weirden Dingen.
Es muss ja für mich auch nicht, es muss ja auch für mich nicht so ein Blockbuster-Action-Film sein, weißt du? Ich mag ja auch voll viel von diesen Canon-Films aus den 80ern, weißt du, die total sleazy sind, so die typischen Videotheken-Actioner.
Hm.
Aber hier ist einfach komplett unspektakulär. Weißt du, schon der Vorspann denkst du so, okay, was ist das hier, eine Serienfolge von irgendwie, von Matlock oder was? Wie sieht denn das aus, Alter?
Ja gut, ich weiß zu schätzen, dass du solche Filme guckst, dann muss ich sie nicht gucken.
Your sacrifice completes my sanctuary of 1000 testicles.
So, aber wir haben ja noch einen gemeinsamen Film. Da lacht er.
Das war's, oder?
Nein, pass auf, weil das ist vielleicht eher was nach deinem Geschmack.
Ah, das so kommt er mir.
Burt Reynolds, nicht wahr?
Ob das so ist, werde ich dir natürlich nicht verraten, weil wir vorher raten müssen.
Genau.
Ja, lass mir da nicht irgendwelche Informationen rausleiern.
Ja, habe ich auch nicht erwartet.
Vielleicht war es ja auch überhaupt nicht mein Ding.
Ja, möglich ist natürlich alles.
Mhm.
Das wäre jetzt aber ein harter Plot-Twist.
Ach so?
Finde ich schon.
Na, gucken wir mal.
Ja.
Wer will anfangen?
Ich mach das mal ganz gnädig. Ich habe mir nämlich was notiert, wobei ich mir tatsächlich zwei Zahlen bei dir notiert, weil ich mich bis zum Schluss nicht entscheiden konnte.
Okay.
Aber es geht nur um einen halben Punkt hin oder her.
Eine 3 ich und eine 9.
Bin mal wie immer sehr positiv gestimmt und sage deswegen 7.
Mhm. Ich bin da eher auf der anderen Seite der Skala bei dir unterwegs und glaube, dass du dem nicht viel abgewinnen konntest. 3,5 sage ich.
Mhm. Kommst denn darauf?
Schau mal.
Dass ich diesem Film nichts abgewinnen konnte.
Widerspricht ein bisschen dem der Tatsache, dass ich ja meistens da eintakte, wo ich mich selber sehe und dich das ja meistens irritiert. Insofern, wenn ich jetzt angefangen hätte mit der 3,5, hättest du mich vielleicht auch da in dem Bereich reingestapelt, laut deiner alten Theorie.
Ja, also bei Filmen, wo ich mir nicht sicher bin, ja.
Mhm.
Aber wir haben ja schon ein bisschen Referenzen zu solchen Filmen und haben da ja schon auch einiges gehabt. Und ich bilde mir ein, du warst da immer sehr viel begeisterter als ich. Und also ob das jetzt Argento ist oder dieser Regisseur hier, das, was wir da bisher besprochen haben, meine ich, hat in der Summe bei dir immer besser, sehr viel besser abgeschnitten als bei mir.
Das ist, glaube ich, kein Geheimnis.
Ja, weil es halt um das, was der Film irgendwie machen möchte, geht. Und das ist halt jetzt leider was, was bei mir in der Regel so gar nichts mit mir macht.
Ja, habe ich mir gedacht.
Ja, insofern gar kein schlechter Tipp.
Ja, wir steigen in den Auftragsmonat März ein und das ist der erste Auftragsfilm von unserem Kumpel Robzi. Der hat Feuer the Killer und die Ghetto Gangs hier, Banlieue, beigetragen. Mhm. Jetzt kommt er mal hier mit so einem schlesigen Horrorfilm aus den 80ern um die Ecke, was ganz anderes.
Ja, aus dem Jahr 81, The House by the Cemetery, das Haus an der Friedhofsmauer.
Yes.
Oder Lucio Fulcis, das Haus an der Friedhofsmauer. Das Haus an der Friedhofsmauer. Das ist echt kein Titel, der gut über die Lippen geht, finde ich.
Ja. Elizabeth Moss, sage ich nur.
Ja, ja.
Sag mal Elizabeth Moss 10-mal hintereinander.
Ja, genau. Du ja, kanntest den aber auch noch nicht.
Nee, ich kannte den nicht. Und ich bin ja, Lucio Fulcis Filmografie ist ja komplett an mir vorbeigegangen. Wir haben ja hier mit The
aber
Beyond.
Aber einen hatten wir doch schon.
Ja, The Beyond hatten wir, das war ja der erste, den ich überhaupt aus seiner Filmografie gesehen habe. Als Horrorfan und ich kannte die Cover, ich kannte die Filme. Aber das waren Lücken von mir und ich habe die nicht gesichtet und deswegen bin ich froh, jetzt mal noch einen weiteren abhaken zu können aus seiner Vita.
Und ich meine mich zu erinnern, dass du bei The Beyond gesagt hast, dass das so als sein bester gilt.
Ja.
Oder?
Der ist schon sehr hoch angesehen.
Okay.
Definitiv.
Wie ist es mit diesem hier?
Nicht so wie The Beyond, aber auch schon gemocht im Genrekreisen, soweit ich das überblicken kann, ja.
Okay.
Würde schon sagen. Mhm. Ja, willst du als Horrorfan mal die Story zusammenfassen?
Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber ich kann es machen, natürlich. Wir sind zu Beginn des Films in New York, wo Dr. Norman Boyle, eine unserer Hauptfiguren, der übernimmt die Forschung über Dr. Freudstein von seinem Kollegen, Dr. Peterson. Der hat sich bisher nämlich mit diesen Forschungen befasst. Bringt dann aber erst seine Geliebte um und sich dann selbst. Das ist natürlich schon ausgesprochen dubios. Wird auch so ein bisschen Fass drum aufgemacht, was es da eben mit diesem Selbstmord auf sich hat. Jedenfalls ist Norman jetzt mit seiner Frau Lucy und deren Sohn Bob auf dem Weg nach Boston, weil die dort, das ist auch schon irgendwie sehr konstruiert alles, finde ich, aber die entscheiden sich jetzt halt, in das Haus, was Dr. Peterson gehört hat, zu ziehen, obwohl eine Menge dagegen spricht. Aber die haben halt in New York irgendwie eine kleine Butze und dann heißt es, dort haben wir ein ganzes Haus für uns, haben eine Menge Platz. Das Haus ist da in Waldnähe und da haben wir unsere Ruhe. Norman sagt, er kann dort in Ruhe seinen Forschungen nachgehen und Lucy kann sich endlich mal locker machen. Ja. Jetzt ist aber der kleine Sohn, Bob, der erkennt auf einem Foto des Hauses, erkennt er ein Mädchen im Fenster. Also sieht da ein Mädchen im Fenster. Mhm. Und sobald die nach Boston kommen, hört er die auch und sieht sie dann auch. Die unterhält sich dann auch mit ihm und warnt ihn und sagt, ey, ihr dürft auf gar keinen Fall in dieses Haus. So, und als sie dann dort sind, sieht er sie auch vermehrt und da sagt sie auch immer wieder, ey, ihr müsst da weg. Sagte aber, ja, aber ich bin ja ein Junge und Erwachsene, die wollen ja immer nichts davon wissen und ich habe es ihnen ja schon gesagt, aber die hören nicht. Ja, jetzt kommt dann noch zu den Warnungen dazu eine Babysitterin, die angestellt wird, Anne, die auch schon total mysteriös aufgezogen wird und dann geschehen auch immer mehr unheimliche Dinge in diesem Haus. Irgendwann geht dann der kleine Bob in den Keller. Dieses Dreckskind, Alter. Ey, wir gingen hier so viel auf den Keks, Alter. Das ist so hart, Mann.
Also gerade Dreckskind zu dem kleinen Bob.
Ja, Mann, das ist doch so ein Arschlochkind, ey. Findest du nicht?
Das, ich fand die Szene so geil, wie das kleine Mädchen zu ihm sagt. Also zum wiederholt mal. Geh nicht ins Haus. Er so, ich gehe nur so pseudomäßig kurz ins Haus und damit die mich da sieht, weißt du, hin und her, schleich mich nach 5 Minuten wieder raus.
Geiler Plan.
Von wegen so, ja, mach dir mal keinen Kopf, ich bin nur ganz kurz drin, damit die Haushälterin mich sieht. Das war ich schon so lustig.
Ja, und also inhaltlich ist das halt wahnsinnig klischeebeladen alles, weil das einfach dieses Spukhaus-Ding auf die Spitze treibt. Es gibt hier natürlich eine total geile Erklärung für die Dinge, die sich da in dem Haus abspielen und ey, für mich ist das alles wirklich so enorm Schema F. Mhm. Und das Einzige, was ich diesem Film abgewinnen kann, sind mal wieder die Practical Effects, die da zum Einsatz kommen. Also es gibt hier so den einen oder anderen Effekt, der sehr sehenswert ist. Aber selbst das, also es verpufft halt alles so wahnsinnig, weil das jetzt hier auch wieder dem Genre üblich, halt mit dem üblichen Schauspiel versehen ist. Die Handlung haben wir jetzt schon zusammengefasst, die ist eben auch schon ziemlich abstrus. Und es wird auch musikalisch immer alles eingeläutet, wirklich, also bevor es passiert. So, das ist noch nicht mal so, dass dich hier Dinge groß überraschen können, diese Dinge, die vermeintlich gruselig sein sollen, die werden dadurch noch entschärft, indem es halt wirklich mit vorher Anrufen durch die Musik angekündigt wird. Mhm. Und also dadurch ist dieser Effekt halt auch nicht nur nicht vorhanden, sondern irgendwann echt wahnsinnig lächerlich.
Ja, alles so Sachen, die ich mag, was du gerade erwähnt hast.
Ne? Mhm. Ja, fair enough. Also eben, ich konnte halt hier manchen Practical Effects ein bisschen was abgewinnen, aber es wird ja auch zunehmend geschrien in dem Film und das ist aber auch wieder diese Sorte Schreien. Ne? Es kommt eine Bedrohung auf einen zu und anstatt menschlich zu reagieren, sind die Leute schockgefroren, schreien und lassen es mit sich geschehen. Mhm. In Zeitlupe zum Teil. What the fuck? Ja, also Lucio Fulci wird hier wohl seinem Stil sehr gerecht, wie ich so gelesen habe. Mhm. Geschrieben haben das Leute, mit denen er auch schon zusammengearbeitet hat, weil Elisabeth Ganti, die hatte schon Zombie geschrieben, 79 von ihm. Und dann ist hier noch...
Das ist, glaube ich, der Zombie hing am Glockenseil, heißt er auf Deutsch. Für denen, das versuchen gerade auf Deutsch umzuordnen.
Ach
also nicht der Argento Zombie, sondern...
Nee, genau.
Sondern so hieß der, glaube ich, in Deutschland, so wurde der vermarktet.
Okay. Dann noch Dardano Sacchetti, von dem stammt Demons, den wir auch schon hatten, von 85. Mhm. Dann okay. Noch Giorgio Mariuzzo und Lucio Fulci haben selber mitgeschrieben und das Ganze wohl inspiriert durch etwas von H.P. Lovecraft, der aber uncredited ist hier. Mhm. Ja, und die Besetzung, also die Lucy, unsere Hauptfigur eigentlich, die wird von Katrina McCall gespielt, die auch schon bei anderen Lucio Fulci-Filmen mitgespielt hatte, nämlich auch bei The Beyond, da war genau. Sie auch die Hauptrolle. Aber trotzdem, also mit ihren 65 Credits wirklich nur B-Movies gemacht. Dr. Norman Boyle wird von Paolo Malco gespielt. Da sieht's ähnlich aus. Alles auch Sachen, die ich noch nie was gehört habe. Und Anne, the Babysitter, die hatten wir schon in Tenebre. Anja Peroni. Die aber auch 10 Credits und ja, sieht auch alles ähnlich aus. Also, aber das ist ja jetzt auch nicht die Sorte Film, die dann in der Regel mit großem Schauspieler oder großen Schauspielern aufwartet.
Mhm, das stimmt.
Ja, aber jetzt erzähl mal, wie du das gefunden hast.
Naja, du weißt ja, wie ich zu diesen Geisterhaus-Horrorfilmen stehe. Die sind ja auch sehr durchwachsen, wie die ankommen bei mir. Ich habe ja diesen einen Mega-Klassiker irgendwie, ich habe schon ganz vergessen, wie der heißt, Alter, dieser Schwarz-Weiß-Film, der auch in so einem Spukhaus spielt. Mhm. Also wenn die komplett klassisch sind, dann kann ich ja damit nichts anfangen. Und dann gibt es natürlich tausende von diesen Horrorfilmen, bis hier von wegen The Last House on the Left und Co., wo halt irgendein Fluch über ein Haus irgendwie ist und die Familie, die da einzieht. Es gibt auch dieses lustige Funpack, wo du so fröhlich so eine Familie mit Kindern in so ein Haus reinkommen siehst und dann siehst du so Kids in von wegen Families in Horror-Movies, wo schon irgendwelche Leute gekillt worden sind, weißt du, im Haus. Und du siehst sie voll fröhlich da reintanzen.
Ja, ja, ob das jetzt so Friedhof der Kuscheltiere ist, das geht ja auch in so eine Richtung. Aber ich habe da die Erfahrung gemacht mit dir, dass das schon damit steht und fällt, wie eben die Bedrohung aufgezogen ist. Und dadurch, dass die Bedrohung hier ja schon auch durch eine Figur repräsentiert wird und nicht durch irgendwelche Spukelemente,
genau.
Hätte ich erwartet, dass du das gut findest.
Was mir gefallen hat, ich meine, du warst auf jeden Fall warst schon auf der richtigen Spur. Was mir gefällt, ist, dass es halt so ein verwunschenes Familienhaus-Szenario ist, aber mit absolutem Fulci-Stempel. Mhm. Weil du hast ja in diesen Spukhausfilmen geht's ja meistens um irgendwelche dämonischen, besessenen Kräfte, weißt du, und dann machen die dir Angst und so. Mhm. Aber hier gibt's ja abgetrennte Köpfe und Messer, die so in den Kopf irgendwie stoßen und so. Und wenn dann irgendeine weibliche Leiche, so weißt du, komplett irgendwie, wo das Gesicht zerfetzt ist, dann so über das Parkett gezogen wird und du siehst die Blutspur hinterher schleifen, dann liebe ich das. Also dann ist das natürlich voll mein Ding. Mhm. Das heißt, du hast dieses klassische Spukhaus-Szenario mit so einer sehr hanebüchenden, konstruierten Handlung, auch was jetzt letztendlich das Böse ist und so. Aber schon mit Fulci-Stempel, was die Practical Effects angeht, was den Blutanteil angeht. Mhm. Also die Gewalt passt ja eigentlich gar nicht zu dieser Art von Film. Mhm. Und die Mischung wiederum fand ich schon ganz geil. Also er kommt definitiv nicht an The Beyond ran. Der war viel besser und viel deeper. Aber irgendwie fand ich das Ganze schon geil. Und das ist komplett dieses Videothekenkino aus den 80ern, wo das Schauspiel halt komplett übertrieben ist. Ich meine, hier hat man es ja ein bisschen gerechtfertigt, weil sie ja auch so ein leicht psychisches Problem hat. Und die Frau ja nur ruhig gestellt wird oder gut gelaunt ist, wenn sie auf Pillen ist. Und wenn sie das nicht ist, ist sie halt ständig am Schreien und auf 180.
Ja,
und
so aber
und
das ist halt auch schon wieder so wrong on so many levels.
Ja, natürlich.
Wie er einfach reinkommt und dann immer so, erste Frage ist, hast du deine Pillen genommen? Und dann werden ihr die Pillen verabreicht und dann ist er happy. Guck mal, geil. Meine Frau ist sediert und ruhig gestellt. Jetzt ist alles gut.
Ja, und sie ist super gechillt dann und voll freundlich, so, wo ich dann auch denke. Aber ich meine, natürlich ist das eine Rechtfertigung für den Film. Aber das lässt ihn natürlich in dem Film, ich mach's mal Anführungszeichen, ein bisschen glaubwürdig in Panik geraten, als jetzt ein normaler Mensch zum Beispiel geraten würde. Mhm. Und das Schauspiel ist komplett drüber, aber der ist trotzdem irgendwie auf so eine gewisse Art und Weise ist der atmosphärisch. Und ich finde halt die Musik mega gut, halt den Score. Die haben ja teilweise auch so Teile von Django und so geklaut und haben das hier eingebaut, habe ich gelesen. So, weißt du, den Score.
Ja, also er ist so auf die 12.
Alter. Er ist voll auf die 12. Und du hörst auf einmal diesen Gong und so, weißt du, wenn der Killer dann irgendwie wieder sein Unwesen treibt oder so. Und du siehst diese Frauen, wie du meinst, so erstarren und dann so ihrem Schicksal entgegenlaufen. Aber das ist so dieses Serienkiller-Giallo-Ding der 70er, 80er. Und ich finde das flashy, ich mag das. Also mir gefällt das. Mhm. Das ist nicht subtil, aber das ist richtig auf die 12, aber es ist irgendwie auch geil. Mhm. Und ich finde ihn in der ersten Hälfte finde ich den ziemlich lame, weil du ja da wenig mitbekommst und weil es da um diese Familie geht und das Haus und bla und dann viel Vorgeplänkel und
naja, das ganze Setup ist ein bisschen.
Das Setup ist ein bisschen, ja. Das zieht sich, definitiv. Aber in der zweiten Hälfte, finde ich, macht er schon einiges richtig und geht ab in meinen Augen. Also es ist, wie gesagt, ist keiner von den Großen, aber ich konnte ihm dann doch einiges abgewinnen. Der hat schon Atmosphäre.
Okay, das habe ich mir gedacht.
Ja, ich kann verstehen, dass er seine Fans hat, aber ich kann auch verstehen, dass das überhaupt nicht deins ist, weil der ist halt nicht psychologisch oder subtil. Nee, oder
der macht halt, also der macht ja nichts anderes als diesen Effekt totreiten.
Ja, klar. Aber es ist so dieses, ich will jetzt nicht sagen, dass so ein Horrorfilm eigentlich aufgezogen werden soll, aber das Horrorfilme waren ja damals so, weißt du, so, die Leute sollen halt in Panik geraten in diesem Moment, die sollen halt schreien und die sollen halt irgendwie nicht wegkommen und der Killer soll halt komplett entstellt sein und Alter, und die Practical Effects, also um das nochmal vorzuheben, was Fulci da rausholt, wieder eben mit irgendwelchen Maden und Kunstblut ohne Ende, das ist nice.
Dieses Messer in die Seite und dann so rumdrehen und dann quillt diese braune Pampe da raus und so. Das finde ich halt eher lustig, als dass ich es irgendwie gruselig finde oder das.
Ich kann schon verstehen, dass Leute das eklig finden, vielleicht in diesem Jahr 81 und die das sehen, so, weil es ist schon, es ist noch eine relativ frühe Phase des Horrorfilms, wo es halt wirklich gory wird, weil alles, was von den 70ern war, ja viel psychologisch und so, oder dass da die Körperfresser kommen, weißt du, was dann eher deine Baustelle ist. Aber dass es so richtig blutig wird, kam ja erst später in den 80ern und da ist der schon noch ein, da macht Fulci schon sehr früh so ein Fass auf mit Gewalt und Blut und Gedärm und dafür ziehe ich meinen Hut vor ihm. Ja.
Naja. Ja, also den Teil, da habe ich auch meinen Respekt für und das kann ich auch irgendwie schätzen, aber es geht ja um den Spaß, also wir bewerten ja den Spaß, den uns so ein Film macht.
Logisch.
Ja, und das ist halt, der ist bei mir hier sehr überschaubar gewesen.
Das ist aber auch ein ähnliches Fazit, was bei The Beyond gesagt ist, weil da hast du, glaube ich, auch die Practical Effects hervorgehoben.
Aber ich finde ja bei, so viel anfangen. Also The Beyond, auch wenn die Story wahrscheinlich auch abstrus war, der hatte zumindest noch irgendwie eine Story, finde ich.
Ja, da war ja richtig, da war ja hier mit Höllenwelt und so wurde ja da aufgemacht und so. Ja. Und so. Ging es ja schon über dieses Spukhaus.
Aber klar, fand ich auch nicht geil, aber das hier fand ich halt schon über weite Strecken auch nervig.
Ich stelle mir dann vor, wenn eine kleine Guest irgendwie im Nachtfernsehen diesen Film gesehen hätte und dann dieser Showdown da in dem Keller, das macht schon Eindruck, glaube ich. Also kann schon verstehen, dass man danach vielleicht irgendwie keinen Bock hat, in irgendwelche Keller zu gehen.
Das ist auch so eine Urangst, ne?
Ja.
Die voll oft bedient wird, dass Leute irgendwie Schiss vor Kellern haben.
Das stimmt, ja.
Das wäre mal interessant zu wissen, was da zuerst war, Horrorfilme oder diese Angst vor Kellern.
Gute Frage. Ja, auch die Tür, die dann zufällt, weißt du, ist schon sehr klassisch alles. Ja, das Haus an der Friedhofsmauer für Robzi, also Einbahnhause hatte Spaß.
Immerhin. Ja, bin mal gespannt, wie viel Spaß das war.
Wollen wir Punkte nennen und auflösen?
Ja, Punkte sehen folgendermaßen aus. 6,1 gibt es auf IMDb, es gibt keinen Metascore. Hm. Und auf Letterboxd 3,2.
Das ist wieder einer, der geht nicht mal 90 Minuten. Also
naja, die stimmt, damaligen 26,
Filme
so. Ne?
Die 80s-Filme, genau, die sind ja meistens, gehen ja nicht mal anderthalb Stunden, also insofern.
Mhm.
Ja, war's nah dran, 7,5.
Ach, sogar noch mehr, okay, ja. Ich habe zu 6,5 tendiert.
Nee, war's nicht weit entfernt, ist echt eine 7,5 noch geworden.
7,5 ist ja so krass, Alter. Ja, ich bin bei 2,5.
2,5?
Mhm.
Okay.
Ja.
Richtige Richtung. Mhm. Aber ich habe das genauso gesehen und ich wusste, dass du den Practical Effects ein bisschen was abgewinnen kannst. Hab dann nochmal überlegt, wie viel das sind, dass sie eigentlich nicht allzu viele sind. Aber hab dann noch mit der 4 geliebäugelt und dachte so, okay, nicht, dass du dann doch noch vielleicht ein bisschen zwei Augen zudrückst wegen den Effekten, aber die Handlung gefällt dir nicht. Und dachte, ich nehme irgendwas dann als Kompromiss und habe deswegen die 3,5 genommen.
Mhm.
Naja.
Naja, wie gesagt.
Die Tendenz war richtig, auf aber jeden, ja. Ich wusste natürlich nicht, wie viel das ins Gewicht fällt.
Ja, das ist ja bei sowas auch echt immer super schwierig.
So.
Ich glaube, so richtig gut hat da ja auch noch keiner bei mir abgeschnitten in der Richtung. Ne,
nee, glaube nicht. Aber es ist immer noch, also so, was Argento und Fulci angeht, bin ich immer noch Team Argento, weil der ist, das ist irgendwie noch stilsicherer, was er macht. Also, Fulci ist halt so der Sleazige der beiden, so der haut halt auf die Kacke, was Kunstblut und Gewalt angeht. Das mag ich halt auch, ist halt auch geil.
Mhm.
Aber als Gesamtwerk, so als filmisch gesehener, so gesehene Inszenierung, finde ich Argento schon, ist das noch eine andere Nummer, finde ich. Also da ist Fulci halt noch ein bisschen so in der noch weiteren hinteren Ecke in der Videothek als Argento.
Mhm. Naja.
Aber
ich kann auch nachvollziehen, dass sowas seine Fans hat.
Mhm.
Aber eben, da geht's dann ja wirklich nur drum, dieses, naja, das all das, was du schon beschrieben hast. Also
ja.
Du bist da ja auch ganz gut repräsentativ für, dass eben solche Leute, solche Filme auch ihre Fans haben.
Ja, es ist wie so ein Geisterroman, der einfach nur verfilmt worden ist und so voller Klischees, aber irgendwie freust du dich dann, wenn die Klischees erfüllt werden.
Mhm. Ja, ist witzig. Naja, so, wir haben einen Endstand, oder? Das war unser letzter Film.
Ja. Wir haben einen Endstand, ja.
Du hast 2,5 Miese und ich habe einen Miesen.
Mission accomplished.
Ja.
Ich habe das 1-0 nicht gemacht in der Folge. Insofern
sehr gut.
Kann nicht schief gehen.
Meinst du, kann was werden jetzt?
Kann was werden.
Mhm. Der März.
Zumal glaube ich, dass die nächste Folge ja einen Punkt für mich bringt, weil ich weiß ja nicht, wer mich vertritt. Ich bin auf jeden Fall wieder pokern für ein Wochenende in Tschechien und ich weiß nicht, ich lasse mich überraschen, wen die hier ranzieht als Ersatzmann, aber ich setze dann einem aus und derjenige oder diejenige, die wird natürlich einen Punkt für mich nach Hause tragen, davon gehe ich aus.
Gab's das schon mal?
Das gab's oft.
Dass dich jemand vertreten hat und den Punkt gemacht hat?
Ich glaube, Alessandro hat schon mal gegen dich
Ach,
gewonnen.
Stimmt, ja, auf jeden Fall. Ja.
Ich glaube auch in der Urlaubsepisode, wo ich auf Korfu war, hat Dave auch gewonnen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Okay. Ja, stimmt, aber Dave würde sich ja...
Du bist schlagbar.
Ja, natürlich bin ich schlagbar. Mhm. Du hast es ja auch schon geschafft. Wir haben... Das ist eine gute Option, eigentlich Dave dazu zu holen, weil der hat ja jetzt eh auch richtig viel Stuff geguckt. Dann könnte ich mit dem vielleicht über den ein oder anderen Oscar-nominierten Film sprechen.
Mach das.
Ja.
Also der oder diejenige wissen noch nichts von ihrem Glück, ja?
Ja.
Ja, dann mach das mal. Dann guck mal, wie es da zeitlich aufgestellt ist. Wir haben ja ein paar Optionen.
Ja. Wir werden da schon was finden.
Cool.
Der Herr geht mal wieder pokern.
Der Herr geht pokern, aber wir nehmen noch eine Support-Episode auf. Das heißt, am Sonntag nochmal in dieser gewohnten Zweierkonstellation.
Mhm.
Dann die Dienstagsepisode mal ohne mich.
Okay.
Ja.
Ja.
So viel dazu.
Alright, jetzt irgendwas wollte ich doch noch. Haben wir nicht gerade irgendwas angekündigt? Nee.
Was wolltest du denn?
Ich weiß nicht mehr. Deswegen frage ich ja.
Mich fragst du?
Ja.
Nee? Ich bin hier.
I'll go home and lay down.
Okay.
Ich bin eher so hier.
Gerade hast du gesagt, wir nehmen jetzt noch eine Episode auf.
Ich habe mich ja jetzt tatsächlich so ein bisschen hier runtergeschraubt, was die Schlafzeiten angeht, ja. Und insofern ist ja jetzt komplett neu hier für mich. Ist ja, dass ich schon um 1-2 schlafen gehe und der ganze Tag praktisch.
Crazy.
Ich bekomme das ganze Tageslicht fast komplett mit.
Abgefahren, oder? Das ist eine ganz neue Erfahrung.
Komplett neues Feeling für mich.
Aber wie kommt's? Also das kollidiert ja dann trotzdem mit deinen Arbeitszeiten, oder?
Ja, aber ich arbeite ja nicht. Also das komplette Wochenende habe ich mir freigenommen.
Na, jetzt für Pokern, klar.
Ja.
Aber finden diese Pokerturniere sind doch auch oft nachts, oder nicht?
Nee, die fangen früh an.
Okay.
Und
hast du das dafür jetzt angepasst?
Ja, weil ich am Donnerstag um 8 Uhr abgeholt werde.
Oh shit.
Und die dann um 15 Uhr das erste Turnier spielen wollen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, das bringt ja nichts, wenn ich um 8 Uhr abgeholt werde und dann 2 Stunden geschlafen habe, dann ist ja der erste Tag schon komplett für die Tonne.
Klar. Ja.
Deswegen habe ich gesagt, muss ich mich mir dahin trainieren, dass ich dann um 8 Uhr einigermaßen fit bin. Vielleicht noch im Auto ein Stündchen schlafen und dann bin ich fit.
Vorbildlich, Mensch.
Ja, aber das Ding ist, wenn ich zurückkomme, dann muss ich natürlich wieder in die DJ-Zeiten rein. Ja, also, ja. Müssen wir das Ganze wieder ein bisschen drehen.
Ja gut, ja stimmt. Für die Oscars müssten wir tendenziell schon auch eher nachts fit sein.
Oder ich gewinne das Turnier und dann ist scheißegal, wann ich wo schlafen gehe, weil dann...
Dann liegt die Arbeit. Aber wirklich? Ja, ist so gut. Gibt es da so ein gutes Preisgeld?
Das ist ein sehr gutes Turnier. Das okay. Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist das so ziemlich das Beste, was ich je gesehen habe. Das sind übrigens die...
okay.
Die,
ja, Daumen sind gedrückt.
Das ist so eine französische Turnierreihe.
Das fragst du mich jetzt, oder wie?
Nee, das heißt aber irgendwie so French...
Aha.
Français. Irgendwas mit French, French Days oder so.
Die French Poker Days. French was?
French Poker Days, so heißen die.
French Poker Days. Mhm. Wird dann andere Pokerart gespielt, wenn die French sind? Oder?
Nee, aber da sind halt wirklich viele Franzosen zu diesen Wochen.
Ach so.
Ja, verstehe ich da nicht, wenn die sich untereinander teilen.
Oh. Aha.
Bonsoir, würde ich dann sagen. Bonsoir.
Tres. Mhm. Hast du jetzt gelernt.
Comment ça va? Tres. Ouvre la fenêtre.
Alle immer so, was will er mit der 13? Ja.
Ja. Mal gucken, was das wird.
Ey, ja, da drücken wir natürlich die Daumen. Das wär ganz geil, wenn du da irgendwie eine Million machst und dann haben wir ganz neue Möglichkeiten.
Das wäre nice. Habe ich 20% sofort in den Supporter-Fort rein.
Okay.
Für weitere Ausgaben.
Na dann. 20% gleich.
Ja.
Ja, cool.
Ja, mal gucken.
Ja, gut, dann haben wir einen Plan.
Haben wir einen Plan.
Und dann hören wir den Rest der Gefolgschaft wahrscheinlich am Sonntag.
Mhm.
Alle anderen doch. Am Dienstag.
Das ist ein guter Plan. Und dann drücken wir jetzt die Outro und verabschieden uns von euch und danken natürlich allen da draußen fürs Zuhören.
Ja, Riesendank. Tschüss.
Ciao, Fenster.
Bewegt Bild-Banausen.